Ja, und schon ist es soweit. Das ist da doch schon wieder die letzte Folge dieser Saison. Staffel, Abschluss, Staffel Nummer 2. Aber das ist gar kein Grund, traurig zu sein, denn ihr habt noch mal weit über eine Stunde bestes Entertainment und vor allem Handball pur vor euch. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Folge 33, Teil 2 von Hand aufs Harz, dem offiziellen Podcast der Liquimole HBL. Mein Name ist Florian Schmidt-Sommerfeld, kurz Schmiso, bin Handball- und Fußballkommentator bei Sky. Und das ist ein Gespräch, wo es noch mal um die komplette Karriere natürlich jetzt von Holger Glandorf gehen wird, von den Anfängen, wo er gesagt hat, er war sowas wie ein schwarzes Loch, alles aufs Tor gelötet, nie wieder einem Mitspieler sozusagen den Ball gegeben. Wie ist er zum Handball gekommen? Dann so die ersten Schritte im Profi-Handball, wie hat er sich in Nordhorn in die Mannschaft reingekämpft, dort eine tolle Zeit erlebt, über die reden wir, aber dann auch über das abrupte Ende. Auf einmal Insolvenz und er musste auch, um neue Kohle nochmal irgendwie zu haben, seine eigentliche Heimat, wo er vielleicht heute noch sonst spielen würde, wer weiß es schon, verlassen und nach Lemgo gehen. Kurzes Intermezzo, einen Titel dort gewonnen, dann ging es aber weiter nach Flensburg. Da reden wir natürlich vor allem über die ganz große Zeit, die großen Titel, Champions League-Sieger, zwei Meisterschaften gefeiert. Und klar, auch die Nationalmannschaft soll nicht zu kurz kommen. Zum Beispiel die Lehrjahre 2004. Wie war das mit den ganzen alten Granden, die kurz vor dem Ende ihrer Karriere standen, nochmal zu spielen? Und dann reden wir natürlich auch ausführlich über den Gipfel, den Heim-WM-Titel 2017. Für alle Amateurhandballer, die zuhören, ist, glaube ich, sehr spannend, wie kommt man nach Verletzungen zurück? Holger Glandorf sagt in diesem Podcast, bei ihm gab es mal eine Verletzung. Da sagt er heute, da konnte mir damals keiner sagen, ob ich je wieder Handball spielen kann. Ich war 14 Tage im Krankenhaus. Das ist ein unfassbares Tief, das er aber super überwunden hat. Kann sich, glaube ich, jeder was von abschauen. Andere Tiefs auch noch, zum Beispiel als mal ein Flughafen komplett abgestürzt ist, wo er war. Irre Geschichten. Es ist ein Gespräch mit Holger Glandorf, wann er mal Spieler von der Physio-Liga vertreiben musste, über eine irre Reise nach Astrachan und zum Schluss noch seine Traum-7, sozusagen die Holger Glandorf All-Stars. Alles dabei in Teil 2. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Holger Glandorf. Wer könnte die Karriere des Holger Glandorf besser zusammenfassen als sein, zumindest in den letzten Jahren, ewiger Chef? Wir hören einfach mal rein.
Hallo Holger, hallo Schmiso, hier ist Dirk Schmeschke. Ich sage gerne was zu Holger und insbesondere auch zu seiner Karriere. Für mich gibt es wenig Handballer in den letzten 50 Jahren, insbesondere Linkshänder, von so einer Qualität, wie Holger sie hat, und zwar sowohl in der Abwehr als auch im Angriff. Und da sprechen ja alle seine Erfolge für sich, also Weltmeister, Champions League-Sieger, Deutscher Meister, Pokalsieger und. Da gibt es sicherlich noch einiges mehr. Und was mich besonders freut, ein Großteil seiner Titel hat er bei der SG Flensburg-Handewitt gewonnen, und ich glaube auch, dass Holger letztendlich bei der SG Flensburg-Handewitt seine sportliche Heimat gefunden hat. Er kommt ja ursprünglich aus Osnabrück oder Nordhorn. Ich glaube, die Wurzeln bleiben auch und bleiben auch in ihm. Das weiß ich, aber mit seiner Familie und seinen Kindern hat er sich, glaube ich, in Flensburg sehr gut eingelebt. Und das Gute ist, dass Holger uns nach der Karriere auch weiterhin erhalten bleibt, trotz schwieriger Corona-Zeiten. Und wir jetzt sicherlich auch sehen, wie wir den Übergang schaffen. Aber auf jeden Fall zu Holger gibt es eine Menge zu sagen und viel zu erzählen. Aber was ich an Holger immer bewundert habe, ist seine Zähigkeit. Ich glaube, er hat ja nahezu jede Verletzung gehabt, die ein Sportler haben kann. Und er ist immer wieder zurückgekommen. Und wir beide, Holger und ich, haben ja auch mal gemeinsam eine sehr schwere Zeit durchgemacht nach, ich sag mal, einer verkorksten Spritze, die sich entzündet hat, wo auch unser Mannschaftsarzt, ich glaube, Holger sehr geholfen hat. Und von daher kann ich nur sagen, wie gesagt, so ein Spieler wie Holger, der wird nicht alle Jahre geboren und vielleicht, wie ich das schon gesagt habe, auch nur alle 50 Jahre. Und ich wünsche auf jeden Fall Holger nach so einer großartigen Karriere alles, alles Gute, und vor allen Dingen weiterhin viel, viel Glück, und auch Zufriedenheit und Erfolg für die Zukunft. Und ich bin auch froh, dass Holger ja auf eine andere Art und Weise dann im Handballsport erhalten bleibt. Viele Grüße, Dirk.
Wie kommt das so an? Was der bleibt der jetzt auch noch für viele Jahre dein Chef? Was hat er so erzählt?
Ja, das hört sich natürlich super an. Also kriegt man direkt riesen Grinsen ins Gesicht natürlich. Und ja, ist natürlich eine schöne Sache, wenn so jemand, der jetzt auch Jahrzehnte schon beim Handball dabei ist, sowas über einen sagt. Und ja, ich glaube, wir haben schon auch sehr gute und erfolgreiche Zeiten hier zusammen in Flensburg erlebt. Und wie ich vorhin schon sagte, hoffe ich natürlich, dass ich auch viel von ihm lernen werde und da mitnehmen kann für meine nächste, hoffentlich gute Karriere.
Ja. Du hast, einmal hast du so ein bisschen den Kopf geschüttelt, als er gesagt hat, Holger hat ja so ungefähr jede Verletzung gehabt, die man als Sportler haben kann. Also du denkst dir, ein paar habe ich zum Glück doch ausgelassen. Habe ich das richtig interpretiert?
Nein, ich habe nur gesagt, es war so ein bisschen war weggelassen. Ich hätte ein paar weglassen können, muss man sagen. Also,
ja.
Ja, er hat schon recht. Das war schon relativ viel und glücklicherweise habe ich mich jetzt jedes Mal habe ich es gut überstanden, auch wieder rauskämpfen können und bin einigermaßen gesund jetzt rausgekommen. Wie es dann in den nächsten Jahrzehnten sein wird, weiß ich nicht, aber da waren schon ein paar schwere Sachen dabei und es war schon ein paar Sachen hat man auch einfach verdrängt und vergessen, muss man sagen. Ich musste da letztens nur so eine Ausstellung machen. Und dann, wo die Liste halt immer länger und länger, bis man gesehen hat, dass doch einigermaßen viel war.
Ja. Aber das ist wirklich so, also man verdrängt aktiv, weil das zu schmerzhaft wäre, sich dran zu erinnern, oder wie funktioniert sowas?
Das weiß ich gar nicht, weil es zu schmerzhaft ist. Ich glaube einfach, weil die Zeit dann einfach kam was Neues oder ja, das war letztens, ich habe irgendwas im Fernsehen gesehen, da sagte jemand, der hätte ein Jochbein gebrochen gehabt oder keine Ahnung. Da fiel mir nur ein, hatte ich auch schon mal. Aber das habe ich nicht so auf dem Schirm großartig gehabt, weil vielleicht auch danach irgendwie schlimmere Sachen noch passiert sind. Und von daher, im Nachhinein waren es doch, glaube ich, einige zahlreiche Verletzungen, ja.
Ja. Ich will auch gar nicht zu ewig bei dem Thema bleiben, aber weil es jetzt schon auch irgendwie prägnant war, was war so die schlimmste? Also würdest du sagen, eine war für dich echt der absolute Horror oder vielleicht auch der schwerste Weg zurück?
Ich glaube, zum einen ist die schlimmste natürlich die erste große Verletzung. Gerade für einen jungen Spieler ist das schon, was ist jetzt? Komme ich da heile wieder? Also dann drehen sich halt deine Gedanken viel, viel mehr, als wenn du, wie ich dann nachher schon ein bisschen Erfahrung mit hatte. Also dann weiß ich, okay, wird zwar ein langer Weg, aber es ist ja alles möglich, wieder Handball zu spielen. Das hilft dir ungemein, diese Erfahrung von der ersten großen Verletzung. Aber als junger Spieler macht man sich dann schon Gedanken. Ist vielleicht meine Karriere jetzt schon vorbei, obwohl sie noch nicht mal richtig angefangen hat? Und so weiter und so fort. Also ich glaube, das ist einmal. Und natürlich, was Dirk ja auch angesprochen hat, war, dass die Situation mit der Entzündung an meiner Achillessehne, an meinem Fuß, keiner Erfahrung mit hatte, wo mir auch keiner sagen konnte, ob ich jemals wieder Handball spielen kann. Das war halt wirklich eine riesen Wundertüte. Und das hat dann glücklicherweise alles hingehauen. Also ich war ja irgendwie 14 Tage im Krankenhaus, dreimal operiert und so weiter und so fort, um diese Entzündung da rauszukriegen. Und wie gesagt, konnte ja keiner sagen, ob das gut geht oder nicht. Aber es hat alles super geklappt und ich war dann relativ schnell auch wieder fit.
Das ist ja echt ein Schock. Also wann war das? In welchem Jahr war diese?
Oh, das muss 2000, das muss ich lügen, 2012, Frühjahr 2012 gewesen sein.
Also früh in deiner Flensburger Zeit. Ja. Aber da, das muss ja schon, also da warst du natürlich schon gestandener Profi und hattest schon einiges erlebt, aber wenn die Karriere auf dem Spiel steht, das kann einen ja nicht irgendwie ruhig schlafen lassen. Da muss man doch eigentlich fertig mit den Nerven sein.
Ja, ich sag mal, diese 14 Tage im Krankenhaus, die waren schon nicht so einfach. Also wie gesagt, von OP zu OP und also das waren auch mit die schlimmsten Schmerzen, muss ich sagen, bei meinen ganzen Verletzungen. Also dass teilweise auch nachts dann noch ein Narkosearzt kommen musste, mir was spritzen musste, weil ich echt Riesenschmerzen hatte. Und die Zeit war halt, also 14 Tage alleine und wegen Entzündungen kamen ja alle hier voll vermummt da rein, weil keiner wusste, was das jetzt für ein Bakterium ist oder was das ist. Und ja, war interessant. So. Ja, das war dann, weil multiresistenter Keim war ja im Fuß und da ist man halt extrem vorsichtig und diese 14 Tage waren nicht einfach, aber kamen mir dann wieder die ganzen Erfahrungswerte zugute und nachdem ich dann rausgekommen bin, habe ich mich gleich in die Arbeit gestürzt und habe versucht dann das Beste rauszumachen, hat dann auch wieder gut geklappt. Und da ist, muss man sagen, hat ja unser hat unser Mannschaftsarzt uns ja, oder einer von unseren Mannschaftsärzten mich da dreimal operiert und hat dann auch wirklich gute Arbeit geleistet. Da muss man ihm auch ja, großen Dank dann ausrichten eigentlich.
Ja, ja. Wie bleibt man da dran? Wie schafft man das so, nach Verletzungen sich zurückzukämpfen? Weil es ja echt immer, also du hast schon gesagt, wenn man es irgendwann mal weiß, es geht weiter, aber es ist ja trotzdem immer ein Leidensweg. Wo holt man das her? Immer wieder zu sagen, ich kämpfe mich da jetzt durch.
Ja, zum einen habe ich immer versucht, mir diese schönen Momente vom Handball, was ich vorhin auch sagte, mit Spaß und Freude, und habe versucht, auch viel Zeit trotzdem, obwohl ich dann auch viel alleine gearbeitet habe, auch mal bei jedem Mannschaftstraining oder fast bei jedem Mannschaftstraining dabei zu sein und wenigstens dann vielleicht in der Ecke meine Sachen zu machen, damit ich bei den Kollegen dabei war oder auch nochmal eine Auswärtsfahrt mitgemacht, einfach mal, um wieder mit den Jungs dabei zu sein. Und auch wenn es halt länger gedauert hat, habe ich mir immer so Phasen genommen, wo ich einfach mal den Kopf frei bekommen habe, bin einfach mal 2 Wochen anderswo zu Reha gefahren, zum Beispiel nach Norton zu meinem alten Physiotherapeuten in die Klinik, habe da nochmal 2 oder 3 Wochen Reha gemacht, um einfach mal was anderes zu sehen. Und das hat mir dann immer sehr geholfen, dann über die Zeit zu kommen.
Ja, ja. Und ich denke, also so, wenn ich dich jetzt auch richtig verstehe, mit jeder Verletzung, die man überwindet, merkt man dann ja auch immer wieder, wenn man dann wieder auf dem Feld stehen kann, ey, das war es wert und hat es wieder gebracht quasi.
Ja, absolut. Also das ist ja das, ich glaube, dann jeder weiß, er verletzt war lange und dann das erste Spiel wieder ist und vielleicht auch noch ein Heimspiel und die Fans ja, rasten nicht aus, aber sind total euphorisch, wenn du auf einmal wieder, wenn du eingewechselt wirst, da hat man schon eine riesen Gänsehaut und super nervös. Also es ist ein schöner, riesen, toller Augenblick, dann wieder auf dem Platz zu stehen.
Ja. Dirk hat das ja eben schon so ein bisschen angerissen. War ganz interessant, als wir eben die kurze Pause für den Übergang gemacht haben. Du hast direkt geguckt, was die Fußballergebnisse so machen. Weil du, wusste ich bisher auch nicht, aber immer noch sehr am VfL Osnabrück hängst. Und bei Dirk in der Nachricht kam das ja eben auch raus, dein Herz wird wohl immer ein bisschen da bleiben. Wie ist es denn jetzt? Du wohnst in Flensburg, wirst dort noch weiter arbeiten, hoffentlich viele, viele Jahre. Aber sind so 2 Herzen in deiner Brust, dass du dich immer noch als Osnabrücker oder halb Nordhorner oder wo fühlst du dich denn zu Hause?
Ja, zu Hause bin ich hier in Flensburg, also da, wo meine Familie ist, wo ich wohne. Aber ja, so ist es. Also es sind auch mehrere Herzen in meiner Brust. Also es ist einfach so. Ich bin in Osnabrück geboren, ich habe Familie da, meine Mutter wohnt da noch und mein Bruder und Verwandtschaft, Freunde. Und in Nordhorn ist es so, da wohnt die Familie meiner Frau und da haben wir noch viele Freunde. Das ist natürlich immer das, wo man sagt, was schade ist, was halt auch relativ, ja, eine relativ große Entfernung, also immer 450 Kilometer sind, aber ja, wir hoffen natürlich jetzt dadurch, dass ich vielleicht ein bisschen mehr nicht so fremdgesteuert bin vom Spielplan, dass wir da auch ein bisschen mehr Zeit haben, wieder dahin zu kommen, aber ja, ich genieße auch die Zeit, wenn ich da bin, aber zu Hause sind wir in Flensburg, ja.
Ja, das ist so. Ah, okay. Und da ist auch, also da wirst du auch deinen, wenn es möglich ist, beruflich deinen Lebensmittelpunkt immer lassen.
Ja, das ist die Planung. Also wir sind ja sofort hierher gekommen und meine Frau hat, glaube ich, nach 2 Tagen gesagt, hier möchte ich nicht weg. Also wir sind wirklich
Ach, cool.
Küstenkinder geworden. Wir mögen die Region. Wir haben ja auch viele Freunde gewonnen und sind ja echt verbunden. Meine Jungs, ja, der Kleine war 3 Monate und der Groß war 3 Jahre. Also die haben auch nur ihre ganzen Freunde hier oben und sind total verwurzelt. Mhm. Und von daher passt das richtig gut. Aber macht auch nichts und wie gesagt, wir versuchen jetzt mehr Zeit auch dann zu bekommen für unsere Freunde in Osnabrück und Nordhorn und genießen auch jedes Mal die Zeit, wenn wir da sind und da ja, reißt der Kontakt auch nicht ab und heutzutage mit den ganzen Möglichkeiten und Social Medien, da haben wir auch regen Austausch.
Ja, kann man leichter Kontakt halten als früher. Genau. Wenn wir mal ganz an die Anfänge zurückspringen, das war ja genau das, wo ich mich ein bisschen vertan hatte beim Lauschangriff. Also 2001 bis 2009 hast du in Nordhorn als Profi gespielt, davor schon in der Jugend. Ganz davor gab es noch einen anderen Jugendverein?
Ja, ich habe erstmal in Osnabrück gespielt.
Ja.
Beziehungsweise erstmal habe ich nur bei meinem Vater und meinem Bruder in der Halbzeit oder nach dem Spiel gespielt in der Halle, bin da durch die Halle geflitzt. Also wir sind eine Handballfamilie.
Und ah, okay.
Ja, und dann dadurch...
Also Weg war auch vorgezeichnet, dass du in der Halle landest durch den Vater.
Ja, aber die haben es mir offen gelassen. Ich habe auch zwischendurch mal Tennis gespielt und mal ein bisschen Basketball. Ich war hauptsächlich beim Handball natürlich dabei. Und ein Mannschaftskollege von meinem Vater hat eigentlich in Osnabrück den ganzen Jugendbereich trainiert. Er hat mich da gesehen, hat gesagt, komm, ich hole dich mal ab, ich nehme dich mal mit. Ja, und dann bin ich einmal beim Training gewesen und bin dann jedes Mal wiedergekommen. Und sehr viel von dem Trainer profitiert. Es war wirklich Handball 1x1 vom Kleinen auf, wie man richtig fängt, über richtigen Schlagwurf, wie man einen Sprungwurf macht. Und also wirklich Handball ABC durchgemacht und davon habe ich schon profitiert. Ja, dann bin ich halt älter geworden im Jugendbereich und dann so im Alter von 14, 15 habe ich dann auch Niedersachsen-Auswahl gespielt und bin dann in die Jugendnationalmannschaft gekommen. Bin dann das erste Mal zum Beispiel auf Jogi Bitter getroffen. Der ist ja bei meinem Jahrgang da zusammen. In Niedersachsen. Und dann wurde mir halt auch nahegelegt, weil wir mit Osnabrück halt nicht in der höchsten Spielklasse spielen konnten im Jugendbereich, weil wir nicht gut genug waren. Ich müsste vielleicht den Verein mal wechseln, damit ich im Jugendbereich in der höchsten Liga spielen kann. Ja, und dann haben wir uns halt umgeguckt hin und her und dann hat mir einer den Kontakt nach Nordhorn hergestellt und die hatten auch Interesse und dann bin ich mit 16 dann, also 1999, nach Nordhorn gewechselt von Osnabrück. Mhm.
Ja. Also bei dir hat sich's dann schon sehr früh abgezeichnet, dass da Potenzial für eine große Karriere da ist?
Ja, anscheinend. Also
ich weiß, es ist immer doof, das über sich selber zu sagen, aber wenn dir schon diese Schritte nahegelegt wurden, dann klingt es ja sehr.
Ja, so, ich muss ganz ehrlich sagen, also in dem Alter, was ich die ganze Zeit schon sage, dass ich habe einfach nur Handball spielen wollen. Also in Osnabrück kannte ich zum Beispiel kein Krafttraining, haben wir nie gemacht. Also gab es einfach nicht, muss man so sagen. Und ich war nur Lust gehabt, Handball zu spielen und habe auch nie damit gerechnet oder damit geliebäugelt, irgendwie eine Sport-Handball-Karriere.
War einfach Hobby.
Nein, das war einfach Hobby, ganz klar. Ich habe das einfach Bock gehabt. Ich habe ja auch dann zwischendurch dann extra trainiert, noch bei meinem Bruder in der Herrenmannschaft als B-Jugendlicher, weil einfach Bock hatte, Handball zu spielen. So. Einfach nur, was mache ich heute? So, ich habe Zeit. So, darf ich bei dir mit zum Training? Ja, komm mit. Dann habe ich bei dem mit trainiert. So. Und das nicht, weil ich jetzt irgendwie gefördert oder gefordert werden musste, sondern weil ich Bock hatte, Handball zu spielen. Deswegen war das für mich natürlich eine Riesenchance, nach Nordhorn zu gehen, aber nie mit dem Hintergrund, jetzt zu sagen, ich möchte eine Handballkarriere starten. Das war nie ein Thema und ich hatte auch gar nicht so viel Ahnung über Profimannschaften, über wer ist da jetzt gut und wer nicht. Also ich habe mich da gar nicht mit beschäftigt gehabt. Und das ist einfach dann nachher in Nordhorn dazugekommen alles.
Krass, und warst du dann auch so, also wenn du sagst, da in Osnabrück konntest du gar nicht höchste Liga spielen, war das dann auch so, dass du irgendwie die Gegner kurz und klein geschossen hast? Also warst du so richtig da, was weiß ich, so 15 Tore pro Spiel?
Ja, das kam dann schon mal vor, aber es ist halt schwierig, wenn ich werde jetzt nicht despektierlich gegenüber meinen Mannschaftskollegen sprechen, aber wenn das halt für die höchste Liga ist halt nur einer, ist halt schwierig, der wird dann in Manndeckung genommen. Wir hatten schon eine ordentlich gute Mannschaft, aber es hat halt nicht für die höchste Liga gereicht. Also wir haben eine Liga drunter damals, glaube ich, waren wir Erster oder Zweiter. Das war alles vollkommen in Ordnung und wir hatten auch ganz gutes Niveau. Aber für ganz oben hat es halt nicht gereicht. Und wenn ich halt wirklich diese kleine Chance hatte, neben meiner Schule einigermaßen professionell das zu machen, dann musste ich halt diesen Schritt gehen. Und dann kam das gerade mit Nordhorn ganz, ganz gut.
Ja, und wie war das dann? Dort, ich meine, das war ja damals echt, ich weiß gar nicht, wie erfolgreich, aber in deinem zweiten Jahr oder so, glaube ich, seid ihr ja Vizemeister geworden. Also Nordhorn war damals echt ein
Wort. Das muss man ein bisschen relativieren. Also ich bin ja 99 mit 16, da habe ich noch zu Hause gewohnt, bin eigentlich jeden Tag gependelt, 90 Kilometer, weil ich meine Schule ja zu Ende machen wollte. Und dann habe ich erstmal A-Jugend gespielt und zweite Herren. Also A-Jugend war höchste Liga und damals hieß er noch Oberliga, da gab es noch keine Bundesliga, wie jetzt. Und in der zweiten Herren waren wir jetzt in der jetzigen, muss man sagen, dritten Liga. So. Immer im oberen Drittel und habe da eigentlich auch gut gespielt. Habe dann
Was ja in dem Alter schon echt krass ist, ne? Muss man sagen.
Ja, ich habe dann direkt mit 17, als mein Herrenbereich spielen durfte, habe ich dann auch zweite Herren gespielt in der dritten Liga. Also und dabei auch sehr, sehr erfolgreich, eigentlich muss man sagen. Und habe dann, was halt positiv war in Nordhorn, wir haben dann ein- oder zweimal die Woche schon unter Ola Lindgren trainiert. Hatten dann schon immer dieses Spielsystem, was auch die Bundesligamannschaft spielt, verinnerlicht. Und dann haben wir auch natürlich auch die Möglichkeit bekommen, dass ein paar junge Spieler auch ein-, zweimal die Woche im Bundesliga-Team mittrainieren durften. Und da war ich halt in der Vizemeister-Saison, habe ich, glaube ich, meine ersten zwei Bundesligaspiele gemacht für Nordhorn. Aber jetzt so richtig Vizemeister, glaube ich, kann man das dann nicht nennen.
Okay, würdest du dir jetzt nicht auf die Fahnen schreiben.
Nein.
Aber wie war da so der Übergang? Also war das für dich ein langes Arbeiten und da reinkommen? Oder hast du dich da relativ schnell etabliert dann, als der Übergang zu den Herren, zur ersten Mannschaft?
Ja, ich wurde dann immer öfter gefragt, ob ich nicht zum Training kommen möchte. Dann im Jugendbereich, also klar, auf jeden Fall, die Chance musst du nehmen und habe dann auch erstmal auf da angefangen, wo ich hingestellt wurde, auch teilweise dann oft auf rechts außen. Oder wenn Nationalmannschaftspause war, wenn dann irgendwelche Testspiele waren, wurde natürlich immer aufgefüllt mit Spielern aus der zweiten Mannschaft, da war ich dann immer dabei und so muss ich dann wohl einen guten Eindruck hinterlassen haben, dass man gesagt hat, okay, wir starten dich jetzt mit einem Profivertrag aus. War natürlich ein Riesending für mich und bin dann auch, dann kam ja nach der Vizemeistersaison auch ein größerer Umbruch in Nordhorn zustande, dadurch, dass es auch wieder finanzielle Probleme gab. Und dann haben ja zum Beispiel drei Spieler, Frode Hagen, Glenn Solberg und Dragan Skribic, den Verein verlassen und nach Barcelona gewechselt. Und da hat man halt gesagt, okay, jetzt geben wir den Jungen mal einen Profivertrag und ich bin dann nach meinem Schulabschluss 2002 nach Nordhorn gezogen, habe dann meinen Zivildienst gemacht und nebenbei Handball gespielt, muss man sagen. Und da habe ich dann als junger Spieler das Glück gehabt, dass meine beiden anderen Mitspieler auf meiner Position, also auf halb rechts, sich abwechselnd verletzt haben, sodass ich eigentlich immer zweiter Mann war und dann auch einigermaßen viele Spielanteile bekommen habe. Das hat natürlich meiner Entwicklung sehr, sehr gut getan. Und dann haben sie halt gesagt, okay, wir setzen auf dich und wir geben einen von den erfahrenen Spielern ab. Und das war mein großes Glück.
Sehr cool. Und das war, hast du dich gut an den Herrenbereich anpassen können oder hast du gerade wegen deiner Statur, hast du auch ordentlich Prügel bekommen und hat es mal richtig wehgetan und hast dich schwer getan oder ging das relativ smooth?
Ich habe mir da nie so große Gedanken gemacht. Also ich bin einfach nur durchgegangen und wollte Tore werfen. Also das war ja mein Spiel oder ist mein Spiel gewesen. Und einige Gegenspieler und Mitspieler sagen ja auch, die haben sich ja mehr bei mir wehgetan, als ich an denen mit meinen spitzen Knochen und so. Also das ist, da habe ich mir nie darüber Gedanken gemacht, wie sich da jetzt. Ich habe einfach nur Handball spielen wollen. Und dass es dann nachher dann mein Hobby zum Beruf wurde, ist natürlich eine Riesensache. Aber ich habe das nie so als Beruf angesehen und jetzt irgendwie nie, wie ich vorhin schon sagte, geliebäugelt, da eine Karriere zu starten. Ich habe das einfach so genommen und wie es gekommen ist. Und dass das dann so überragend geklappt hat, ist natürlich eine tolle Sache.
Ja. Und ging das irgendwann los, so dass man, wenn du sagst, es war immer nur Spaß, fängt man nicht irgendwann doch an nachzudenken, wenn man merkt, hoppla, jetzt, also es macht immer noch Spaß, aber jetzt ist das ja wirklich auf einmal mein Beruf und ich bin hier gefragt. Und bei dir hat es ja dann, glaube ich, auch nicht allzu lange gedauert, dann warst du ein 100-Tore-Mann in der Liga.
Ja, aber es muss man auch ein bisschen an die den Verein dann anschauen. Also, in Nordhorn lässt sich als Handballer wirklich gut leben, das muss man einfach so sagen. Also es gibt, man hat keinen Druck eigentlich von außen, die Zuschauer und Menschen da aus der Region sind einfach hammerfroh, dass es überhaupt Leistungssport auf dem Niveau gibt, muss man einfach sagen. Die sind sehr verbunden mit den Spielern, man sieht das ja jetzt auch in der aktuellen Mannschaft, obwohl jetzt einmal Letzter geworden sind, ist das eine große Familie da in Nordhorn und es gibt eine Tageszeitung, da kommt auch aus der Presse wenig Druck und das war natürlich für einen jungen Spieler oder für alle Spieler, die da waren, eine super Sache, sich da zu entwickeln und den größten Druck haben wir uns ja selber gemacht. Wir wollten ja erfolgreich sein als Mannschaft und da kam eigentlich wenig die Gedanken, jetzt muss ich irgendwie abliefern oder sonst. Also ich habe einfach nur so weitergemacht. Wenn ich gut gespielt habe, war es super. Und wenn ich halt schlecht gespielt habe, muss der Trainer mich halt auswechseln. So nach dem Motto. ja, so war es ja. Also wenn ein Mitspieler fragt, ich hätte auch nach 10 Fahrkarten weitergeworfen. Ich habe mir da gar keine Gedanken gemacht. Bin ich sicherlich auch jetzt über die Jahre wesentlich reifer geworden. Aber so war es halt früher. Und Mike Machulla sagt ja immer noch, er hat, glaube ich, die Hälfte meiner Tore hat er aufgelegt. Also oder wenn der Ball zu mir kam, sagt er immer, dann ist er schon zurückgerannt, weil er wusste, der Ball kommt sowieso nicht zurück. Also solche Sprüche musste er sich ja dann anhören. Aber im Grunde genommen war es ja nie so. Ich glaube, super war es dann natürlich, wenn man dann sein erstes Länderspiel dann richtig macht, A-Länderspiel, und da merkt man schon, okay, vielleicht das war jetzt schon was ganz Besonderes und vielleicht ist das jetzt so eine Richtung, die man sich vorstellen kann. Ja. Ich habe ja die ersten Jahre noch nach meinem Zivildienst habe ich auch noch Speditionskaufmann gelernt. Also ich habe mich da jetzt nicht rein auf Handball fokussiert. Und das hat sicherlich auch ein bisschen geholfen, da einfach jetzt nicht komplett die Gedanken auf Handball zu schieben, sondern auch noch ein bisschen was anderes zu machen.
Mhm. Und Länderspieldebüt hast du, glaube ich, so 2003, stimmt das, gegeben?
Ja.
Und innerhalb von der Mannschaft, wie war das da so, als Junger reinzuwachsen? Ich frage deswegen, weil ich glaube, Hierarchien waren ja damals schon noch ausgeprägter und eine andere Rolle als damals. Musstest du da auch,
Das muss man so sagen. Also bei Norton zum Beispiel musste ich dann zum Beispiel verschwitzt, kriegte ich dann 20 Mark in die Hand gedrückt. Ich glaube, das waren auch D-Mark-Zeiten. Und dann musste ich halt mit dem Fahrrad zur Tankstelle und eine Kiste Bier holen, weil der Kühlschrank leer war, so. Da habe ich halt gefragt, soll ich duschen? Nee, du fährst jetzt so. Egal, wie das Wetter war, ich hätte einfach fahren sollen. So, fertig. Und solche Hierarchien sind natürlich heutzutage vielleicht nicht mehr gegeben, dass sowas vorkommt. Und früher Nationalmannschaft, klar, Ballträger und Leibchenwart und was es alle gab. Und das, glaube ich, sind die Hierarchien schon flacher geworden zurzeit. Und ich hätte mich auch nie getraut, ohne Grund mich da auf eine Behandlungsbank zu legen. Also das, höchstens wenn ich verletzt war, war es mal ein Thema, aber wurde ja sofort ein Spruch gemacht, was willst du jetzt hier auf der Bank?
die gehört den Alten.
Ne? Ja, aber es ist ja so. Und das sind natürlich auch so Sachen, ich finde, die gehören auch ein bisschen dazu, weil ich natürlich auch von den Spielern viel profitiert habe. Also das muss man ja so sagen, von den Leuten lerne ich ja auch. Und da so einen gewissen Respekt auch zu haben. Und ich glaube, das hat mir schon gut getan und würde sicherlich auch noch ein paar Spielern auch ganz gut tun. Aber ich habe es versucht, bei uns auch immer mal einen Spruch in solche Richtungen, das hat auch mal ganz gut geklappt.
Okay. Wen musstest du da, jetzt darfst du mal aus dem Nähkästchen plaudern, wem musstest du vor allem mal einen Spruch drücken, um ihn einzunorden?
Nein, also das werde ich keine nennen, das wäre jetzt auch ungerecht. Aber natürlich gibt es ja schon welche, die auch als junge Spieler schon sehr häufig auf der Behandlungsbank liegen, wo man sagt, was willst du jetzt schon wieder hier? Also in deinem Alter habe ich einen kalten Waschlappen draufgelegt und dann ging es auch. Also so solche Sachen habe ich dann mal gesagt. Ne? Aber ja, das gehört einfach dazu, da so ein paar Frotzeleien und ich weiß ja selber, also du kennst ja auch einige ehemalige Mitspieler, als ich da reinkam. Dann gehört das einfach mal dazu, dass man auch mal von älteren Spielern mal was gesagt bekommt. Aber die nehmen auch dann, wenn die sehen, dass du gewillt bist und auch Leistung zeigst und dich da auch unterordnest, nehmen die sich natürlich auch dich an und nehmen dich auch an der Hand und helfen dir auch, deine Entwicklung zu schaffen. Also das muss man ganz klar auch so sagen.
Ja. Bist du auch jemand, der das vielleicht so ein bisschen, findest du, ist es immer noch auf einem guten Level oder vermisst du das so ein bisschen? Das hat Pommes mal im Podcast so ein bisschen angedeutet, dass er sagt, er hat so das Gefühl, diese Hierarchien sind ein bisschen verloren gegangen und er hätte das gerne ein bisschen mehr zurück im aktuellen Handball, dass Hierarchien da wieder eine größere Rolle spielen.
Ja gut, das lässt sich natürlich auch schwer zu beurteilen, weil ich weiß ja nicht, wie jede Mannschaft das da handhabt. Also ich weiß ja nur bei uns, wir haben ja schon auch, klar, Kapitän, Mannschaftsrat und jeder ist aber trotzdem sehr, darf seine Meinung dann sagen, aber da hat, glaube ich, jeder jetzt zurzeit seine Rolle hier bei der SG gefunden. Und das ist auch wichtig, dass es solche Rollen gibt, meiner Meinung nach, wie das dann in anderen Mannschaften ist. Es ist schwierig, aber ich glaube, danach wird auch schon teilweise dann auch ausgesucht, wer gut reinpasst, wer sich da einbringen kann und wer auch vielleicht dann in Zukunft für solche wichtigeren Rollen sich verantwortlich fühlt. Das muss man ja auch sehen. Wer kann von manchen Spielern vielleicht ein Nachfolger sein, der vielleicht ein Sprachrohr wird für die Mannschaft. Und sicherlich hat Pommes da recht, dass das auch jetzt im Vergleich zu früher flacher geworden ist, aber ob das jetzt großartig schlechter ist, würde ich jetzt nicht so bewerten.
Okay, ja. Du hast vorhin schon angedeutet, also für Mike Machulla warst du so ein bisschen das schwarze Loch, gibt dir einen Ball und
ja, das hat er gesagt.
Kriegt ihn nie wieder. Ich nehme das mal, wer würde Mike Machulla widersprechen wollen? Ja, wenn der das sagt, wird das sicher so gewesen sein. Du hast auch mit Lubomir Vranjes, also deinem vorigen Mikes Vorgänger, und mit Mark Bult, dem heutigen Co-Trainer, zusammengespielt. Das ist ja schon irre. Also reiner Zufall oder wart ihr irgendwie so eine Gang, die von Nordhorn nach Flensburg den Weg allen mit der Zeit gemacht hat?
Ja, auch Zufall, natürlich. Aber ich glaube, wir haben uns einfach in der Zeit in Nordhorn alle gut kennengelernt und schätzen gelernt und haben uns auch immer super verstanden. Also das habe ich ja, hat Nordhorn auch groß sehr gut ausgezeichnet. Ich glaube, sonst wären wir auch nicht so erfolgreich gewesen mit so einem mit so einer Mannschaft immer mit oben mitzuspielen und Europapokalplätze zu erreichen, wenn die Chemie in der Mannschaft einfach nicht gepasst hätte. Also das hat ja super geklappt. Und ich habe natürlich auch von Jubo viel profitiert, aber auch von Mike habe ich natürlich auch viel zum Thema Hierarchien auch viel Lack gekriegt, also auch mal ein paar Tritte in den Hintern, aber genauso.
Moment, wirklich oder im Wortsinn?
Im wortlichen Sinne. Also natürlich habe ich auch schon mal einen Anpfiff gekriegt, wenn mal was nicht klappte, oder? Das ist gar keine Frage. Also, das ist ja, war ja auch vollkommen in Ordnung, das habe ich ja auch nicht übel genommen. Das gehört einfach dazu und davon habe ich auch profitiert und habe ich auch gerade vom Jubo mit so einer riesen Erfahrung profitiert und viel gelernt und dann darf er auch mir auch gerne was sagen und dann war es natürlich so, dass er, als er dann Trainer wurde oder sportlicher Leiter bei der SG, hat er an mich gedacht, das passte gerade, dass mein Vertrag auslief in Lemgo und da ist er wieder auf mich zugekommen und ich glaube, dass es dann, als er sich an mich erinnert, hat gesagt, ey, den kann ich gebrauchen und den kann ich auch da vielleicht helfen, dass er wieder seine alte Stärke wiederfindet. Und das hat eigentlich sehr, sehr gut geklappt. Und das Gleiche, dann hat er einen Co-Trainer gesucht und das passte gerade mit Mike. Ich glaube, es ist ja kein Geheimnis, wenn ich erzähle, dass Jubo auch Mikes Trauzeuge ist. Also die haben da privat auch viel Kontakt gehabt oder haben viel Kontakt. Mhm. Und dann passte das einfach so. Und das Gleiche war dann wieder, wir hatten Verletzungen, dann war Mark Bult bei Mike auf dem Schirm. Und bei Jubo, weil man sich kennt. Und das sind halt diese Verbindungen, wenn man positive und gute Erfahrungen hatte. Also man muss ja auch sagen, dass Tobias Karlsson gehört ja auch noch dazu, zu den Leuten, die in Nordhorn waren und nachher in Flensburg gelandet sind. Und Steffen Weinhold auch.
Stimmt, ich glaube, Tobias Karlsson hat dir im Podcast erzählt, der wollte eigentlich irgendwie nur ein paar Wochen nach Flensburg und es sind dann doch ein paar mehr geworden. Ich glaube, das war erst nur so ein Kurzfristvertrag.
Ja, für ihn war das natürlich auch gerade erste Jahr in Nordhorn und ist gleich insolvent und muss dann gleich wieder einen neuen Verein suchen und finden. Und dann hat das natürlich mit Flensburg natürlich überragend geklappt. Ja.
Du hast vorhin gesagt, ihr habt damals sogar in der Tat mit Nordhorn, kann man jetzt kaum glauben, wenn man auf die Tabelle von diesem Jahr, auf die Abschlusstabelle guckt, damals wart ihr in der Tat europäisch unterwegs und habt da sogar mal den ERF-Pokal gewonnen mit Nordhorn.
Ja, absolut, das war der einzige und erste Titel und das war natürlich für uns, für die Region, das war unvorstellbar. Also ich glaube, ganz, ganz Nordhorn, die Grafschaft Bentham war an dem Tag unterwegs. Es waren tausende Leute vom Rathaus. Also es war eine Riesensache für alle. Und das ist immer noch, also Nordhorn ist wirklich in solchen Sachen sehr verrückt, muss man sagen. Also wir haben teilweise ja auch mit was ich schon sagte, da große Familie und mit, selbst wenn wir eine Niederlage mit über 10 Toren hatten, sind die 2 Minuten vor Schluss aufgestanden, haben geklatscht oder sagen, was macht ihr jetzt hier? Also das hat man das Spiel überhaupt nicht verstanden. Ja, hat man das Spiel überhaupt nicht verstanden, aber wie gesagt, die Leute waren einfach so froh, dass sie überhaupt Spitzensport erleben durften und so verbunden mit der HSG. Und da passte einfach. Also wir waren alle sehr, sehr anerkannt. Alle Spieler, die dort gespielt haben, haben sich ja pudelwohl gefühlt und sagen, das ist ja eine der schönsten Zeiten, die sie damals hatten. Und so schlecht waren wir auch nicht. Und haben auch immer wieder, muss man sagen, auch talentierte Spieler gefunden, die nachher auch eine riesen Karriere hatten. Also ich denke zum Beispiel an einen Beate Mühlhol auch beispielsweise, der nachher bei Neckarlöwen und eine riesen Karriere hatte und in der norwegischen Nationalmannschaft. Und das passte einfach sehr gut und wir haben immer ein gutes Teamgefühl gehabt.
Ja. Hat uns im WM-Halbfinale 2019 war das doch, glaube ich, ziemlich wehgetan, ne?
Ja, sehr unangenehmer Gegenspieler. Als Mitspieler muss ich sagen, überragend, aber natürlich als Gegenspieler sehr unangenehm, ja.
Das ist ja eigentlich das größte Lob, ne? Absolut, wenn ich die eigenen lieben und die anderen hassen, das ist eigentlich das Beste. Und wie waren damals so, wie war das damals international? Wie muss ich mir das vorstellen? Wo seid ihr da so hingefahren? Wie waren die Hallen dort so, die du gesehen hast? Ja, das ist natürlich
im Vergleich zu heute, muss man sagen, ein Riesenabenteuer. Also erstmal sind wir, glaube ich, relativ spät immer erst im Herbst eingestiegen oder Ende des Herbst im Winter hin, zweite oder dritte Runde. Und dann... ich weiß nicht, wir waren, ich glaube, das weiteste war Astrachan in Russland, das weiß ich, okay. Oder Krasnodar in Russland und Weißrussland, dann waren wir, ich glaube, ich habe ganz Europa durch eigentlich. Finale war nachher gegen Kopenhagen, war ein paar Mal in Spanien, also das ist
ein
Riesenabenteuer. Also, Astrachan war ein Riesenabenteuer, weil wir in Moskau umsteigen mussten auf dem Inlandsflug und da erstmal der ganze Flughafen irgendwie abgestürzt ist und alles handschriftlich aufgeschrieben werden musste.
Oh,
und trotzdem sind alle Koffer angekommen. Flugzeug war auch so, ja, muss man auch nicht ein zweites Mal machen. hinten irgendwie super kalt, da saßen alle mit Winterjacken und vorne war es knüppelheiß, also man wusste auch nicht, wo man hinkommt. Und dann kommt man nach Astrachan, da steht da so ein 5-Sterne-Hotel, Riesending und drumherum alte Holzhütten und da sitzt einer auf dem See am Eisangeln. Also das ist eine riesen Schere geht da auseinander und das ist schon, da wird man auch für sich ein bisschen demütiger. Also wie gut hat man es eigentlich wirklich? Und wenn man das mal miterlebt, ist das schon eine schöne Sache und wird wirklich demütiger. Und dann spielst du da und jedes Mal, wenn wir rangekommen sind, fiel das Licht aus in der Halle. Also da wurde dann auch mal mit ein paar anderen Tricks gearbeitet.
Psychospielchen.
Ja, gut, sind wir nachher auch rausgeflogen. Aber das sind dann so Abenteuer, die man ja auch nicht vergisst. Ganz, ganz schöne Geschichten.
Ja. Ich kenne das vor allem aus Kretsches Buch. Da gibt es irre Geschichten, keine Ahnung, dass... In vor allem in so Balkanhallen, dass du da bespuckt wurdest, wenn du die Seitenlinie hoch und runter oder dass die Münzen nach dir geworfen haben beim Einlaufen oder so. Hast du auch so ganz krasse Sachen irgendwo erlebt?
Ja, also gerade auf Balkan, das war sogar noch mit Flensburg zum Beispiel, da haben wir Champions League gegen Partizan Belgrad gespielt. War aber in Nisch verlegt worden und wir waren gerade am Warmmachen. Und auf einmal knallt es und dann kommt da so eine Horde Leute rein und dann geht ja mit der Polizei oben auf den Rängen eine Riesenschlägerei los. Es ging gar nicht ums Spiel, also uns hat das gar nichts zu tun gehabt. Ich habe mir die Geschichte auch nicht gemerkt, da gab es irgendwie vorher schon im Vorfeld irgendwelche, ein Fan wurde, glaube ich, ist irgendwie gestorben vorher schon beim Fußball oder keine Ahnung. Und da war halt ein riesen Tumult in der Halle und Schlägerei, dann sind wir natürlich alle schnell in der Kabine und keiner wusste, ob es weitergeht und nicht. Und also... das war, war schon ein bisschen gefährlich und hat seine Gedanken. Aber wir haben nachher das Spiel, wurde dann nachher angepfiffen, war alles gut und war auch alles okay. Nachher haben da auch oben gefeiert ohne Ende, wie das so ist im Balkan, sehr emotional. Aber das hat mit dem ganzen Handballspiel null zu tun gehabt. Aber das sind so Erinnerungen, die man hat, oder dass halt auch mitten in der Halle einfach auf Tribüne geraucht wurde. Also war ja dann teilweise Nebelschwaden und
krass,
überlagen, haben die, glaube ich, diese Pistazien gegessen, überlagen diese Pistazienschalen auf dem Boden und das waren noch mal andere Zeiten als jetzt. Jetzt ist ja schon viele Vorgaben von der ERF, die eingehalten werden müssen zur Professionalisierung. Aber damals, das waren schon Highlights.
Ja, ja, ganz andere Mentalität, ne? Was wir uns so, ich sage jetzt mal, als spießige Deutsche ist halt vieles undenkbar, was für die, das kümmert die halt nicht groß, ist für die so normal, ne?
Ja, total.
Spannend. Zeit in Nordhorn, haben wir jetzt, glaube ich, schon einiges gehört, was du da so erlebt hast. Das, was natürlich raussticht, war die 2007er Weltmeisterschaft. Warst ja immer noch ein junger Kerl. Ich weiß gar nicht, ich glaube schon so dein, also auch wenn du schon ein paar Jahre Nationalspieler warst, aber so richtig ist dein Stern ja bei dem Turnier aufgegangen, oder? Oder gab es davor schon welche, wo du sagst, eigentlich ging es da schon so richtig los?
Naja, ich habe 2005, ich war 2004 dabei vor Olympia in der ganzen Vorbereitung, noch mit den ganzen alten, sag mal, Recken, Anführungsstrichen, mit Kretschel, mit Volker Zerbe und so, war natürlich für mich über eine riesen lehrreiche Zeit. War aber auch klar, dass ich nicht mitkomme, weil da war ja Volker Zerbe und Christian Zeit gesetzt, aber diese 4 Wochen war eine super Erfahrung für mich als junger Spieler. Und dann war 2005 mein erstes Turnier, die WM in Tunesien. 2006 war ich verletzt, war ich nicht dabei. Und dann war halt 2007 das erste richtig große Turnier, dann wo es natürlich auch erstmal so ein bisschen ähnlich auf der Kippe, aber hab mir dann besagte Jochbein, Augenhöhlenbruch im Dezember zugezogen. Und habe dann auch erst kurz vor Turnierbeginn meine ersten 2 Testländerspiele gemacht. Habe dann zwischendurch immer mit Maske trainiert, aber damit durfte man ja nicht mitspielen und so lief ich erstmal nur im Trainingsmodus. Also das war für mich auch noch keine optimale Vorbereitung, aber hat ja alles dann glücklicherweise gut geklappt.
Ja, das kann man so sagen. Wobei ich das spannend finde, vielleicht bleiben wir dann ganz kurz noch chronologisch bei 2004. Wie war das mit den ganzen, die dann ja auch ihren einen großen Titel geholt haben, waren ja oft genug leider nur Zweiter. Das hat auch mich viele Nerven gekostet. Wie war das da so mit den ganzen Legenden in der Halle zu stehen? Da war mit Stefan Welthandballer, mit Stefan Kretschmer der bekannteste Handballer, den wir wahrscheinlich bis heute haben in Deutschland und so weiter.
Ja, natürlich war es ganz Besonderes und das war für mich auch so nach dem Motto wirklich alles mitnehmen, was du wie aufsaugen kannst und lernen und mitmachen, aber auch nicht jetzt vor Ehrfurcht erstarren, sondern wirklich auch Gas geben und zeigen hier, ich kann was und ich möchte was und ich glaube, das habe ich getan und das war, wie gesagt, von vornherein klar, dass ich nicht mitkomme, aber sicherlich hätte sich da jemand verletzt, wäre ich wahrscheinlich Nummer 1 gewesen auf meiner Position als Nachrücker. Aber das war gar kein Thema und das waren für mich einfach Lehrjahre, die dann für meine Karriere wichtig waren.
Ja. Und 2007 dann, der ganz große Wurf ist ja, glaube ich, bis heute das Größte für alle, zumindest meiner Generation, die vielleicht die vorige WM da nicht miterlebt haben. Wenn du da heute, ist ja jetzt auch schon eine Ecke her, wenn du da heute dann zurückdrängst, was hast du vor allem noch für Erinnerungen an dieses Wintermärchen?
Ich glaube, was alle hatten, also das war ganz Deutschland hinter uns war. Also wir sind ja durch die mit dem Bus, wir hatten eine relativ weite Fahrt noch von Wiel nach Köln. Wir wohnten ja ein bisschen abgelegen da von Köln. Und überall standen Leute mit Fahnen an der Autobahn, auf Autobahnbrücken, an der Straße. Wir haben nur gewartet, dass wir vorbeifahren. Das haben wir ja hat keiner vorher erlebt, sowas. Ja. Also das kannten wir ja nur vom Fußball. Da haben wir natürlich sicherlich von profitiert, ja, vorher. Aber das mal selbst mitzuerleben, war natürlich phänomenal. Und das bleibt natürlich dann in Erinnerung, genauso wie die Stimmung in den ganzen Hallen, wenn wir gespielt haben. Das hat uns dann nachher auch wirklich den Kick gegeben, da, dass wir den Schalter umlegen können. Und das, da kriegt man immer noch, sobald so ein Spiel mal läuft und ein paar Szenen sieht, kriegt man gleich wieder Gänsehaut und gutes Gefühl, das muss man sagen.
Ja. Das glaube ich. Und so von den, erinnerst du dich auch noch an einzelne Spiele? Ich meine, mit Henning haben wir letztes Mal vor allem über das Frankreich-Spiel, was halt so unfassbar war. Ist das auch so, was dir noch am meisten oder ist es vielleicht doch das Finale, weil es eben, Finale klingt halt so logisch oder was bleibt dir noch so von den Spielen, die auf der Platte selber hängen?
Das ist schon, wie Henning das auch, glaube ich, gesagt hat, das Halbfinale, weil das war ja von den Emotionen und alles mit Verlängerung und da habe ich, glaube ich, auch am meisten Bilder und vor allen Dingen, weil ich da, glaube ich, auch 1-2 nicht ganz unwichtige Tore machen durfte, so, dass sie nochmal weiterkommen in die Verlängerung oder vor Verlängerungshalbzeit und kriegt er, glaube ich, auch einen Schlag zwischen die Rippen und fallen nur hinter die Bank. Die Szene kann ich noch erinnern. Da hatte ich jetzt mal keine Luft mehr. Ja, da bin ich, glaube ich, zwischen 1 und 2 gegangen, habe ein Tor geworfen und währenddessen kriegte ich so einen Schlag in die Rippen. Da bin ich nur raus, bin da hingefallen. Also, sowas hat man dann auch im Kopf, aber ja, phänomenal. Also muss man echt sagen, das hat man wirklich, dieses Spiel, das hat man echt noch vor Augen. Gar nicht so das Finale. Ich weiß zwar noch die Dramatik, dass dann Henning sich verletzt hat und Jogi reinkam und eigentlich auch erstmal gar keinen Ball gehalten hatte, bis er halt diesen Wurf ins Gesicht bekommen hat. Ja, und hat das Ding hinten zugenagelt und hat uns eigentlich auch die Titel dann gerettet. Und aber eigentlich hatte man nie das Gefühl, also ich hatte nie das Gefühl, dass wir das Spiel noch irgendwie verlieren würden.
Das muss man sagen. Du warst dir die ganze Zeit sicher, dass das nicht mehr kippt. Mhm.
Ja, weil wir haben das sehr souverän dann die letzten Spiele wirklich aufgetreten haben und auch gegen jeden Gegner da das gut gemacht haben. Und im Gegensatz zum ersten Spiel gegen Polen wirklich eine gestärkte Mannschaft waren.
Ja, ja. Und dieses Halbfinale, die war ja gefühlt dann, für, so wie du es auch sagst, das eigentliche Finale. Hast du da noch Bilder im Kopf, als dann vorbei war? Gibt es ja alles auf YouTube und so. Das habe ich mir zum Beispiel so die letzten 10 Minuten oder so, habe ich mir neulich nochmal angeguckt. Hast du das auch noch vor Augen oder ist das einfach nur Rausch der Emotionen, der irgendwie an einem so vorbeizieht?
Ja, ich glaube, das ist wirklich so ein Rausch. Ich weiß, dass wir alle an der Bank standen und haben da rumgehüpft und dann sind wir alle aufs Feld, haben gejubelt, aber ja, phänomenal war dann, also gar nicht in der Halle, hatte ich gar nicht so in Erinnerung, sondern dann nachher in Köln, dann auf dem Rathausplatz, diese Menschenmassen, das ist natürlich überragend, das hat man wirklich im Kopf und das war pure Freude und ein Riesenerlebnis, das man ja nie vergessen wird, das ist absolut klar.
Ja. Würdest du auch sagen, das größte Ding deiner Karriere?
Ja, ich sag mal, von den Fanmassen so auf jeden Fall, aber ich tue mich da immer schwer, weil ich glaube, jeder Titel für sich hat da seine eigene Geschichte. Also mit Nordheim, was ich ja auch gesagt habe, mit dem einzigen und ersten Europapokal ist ja für die Region eine Riesengeschichte und für uns als Mannschaft. Und deswegen da jetzt irgendwelche Ranking zu machen, welche war jetzt besonders oder so, das ist schwierig. Also mit Flensburg, den ersten Champions-League-Titel, der so unverhofft war, auch eine Riesengeschichte. Ja. Also denkt man, klar, auf Nationalmannschaftsebene ist das Größte, was man erreichen kann und spielt natürlich eine Riesenrolle.
Ja. Würdest du sagen, kannst du es irgendwie zusammenfassen, was den Erfolg damals ausgemacht hat? Gibt es sowas wie ein Erfolgsgeheimnis hinter diesem WM-Titel 2007?
Ja, das ist schwer zu sagen. Ich glaube, im Nachhinein muss man ja sehen, das ist ja auch die Chronologie, dass wir durch diese Niederlage gegen Polen in der Vorrunde wirklich nochmal an uns arbeiten mussten. Also wir waren noch nicht so das Team, was man gebraucht hat. Der Druck war natürlich auch ziemlich hoch im eigenen Lang. Wir haben uns die ersten 2 Spiele, glaube ich, echt gequält da in der Vorrunde. Und dann kam dieser Dämpfer mit Polen und wir mussten wirklich was anders machen. Und wir haben uns dann wirklich zusammengesetzt, haben alles analysiert. Dann kam nochmal auch Blacky noch dazu, der uns da viel Input geben konnte, der das natürlich auch schon miterlebt hat. Und dann natürlich die Euphorie nachher von Sieg zu Sieg und mit den Fans, dann das hat uns überragend geholfen. Aber jetzt sag mal, das Patentrezept, glaube ich, gab es nicht. Aber wir sind dann immer mehr zu einer Einheit geworden, die es dann braucht.
Mhm. Wie läuft so ein Gespräch? Ich weiß gar nicht, ob du noch Erinnerungen hast, aber über was redet man da zum Beispiel so, wenn man sagt, wir setzen uns mal zusammen und müssen nochmal neu diskutieren, wie wir das jetzt hier rumgebogen kriegen?
Ja, zum einen geht es natürlich auch um taktische Sachen, ganz klar. Also wir haben auch viel zu viele Fehler gemacht, die ersten Spiele. Und daran ging es, das war natürlich die größte Stellschraube, die wir besser machen mussten. Wir mussten die Fehler reduzieren und wieder auch ins Tempospiel kommen. Ich glaube, die Gegenstöße waren auch noch nicht so überragend und das hat uns ja ausgezeichnet, danach ja auch. Und dann auch in der Abwehr viel stabiler zu stehen, das war ja das Entscheidende. Und dann setzt man sich auch mal ganz nüchtern hin und sagt hier, guck mal, guckt sich dann Spielszenen an, das und das und das. Und dann gehen natürlich auch solche Spieler, wie ich sagte, mit Christian Schwarzer oder Markus Bauer vorweg, die dann sagen, hier, Jungs, so läuft's jetzt. Und das hat uns natürlich auch geholfen.
Ja. Viel Kontakt eigentlich noch zu dieser Weltmeistermannschaft von 2007 oder nur zu Einzelnen oder trifft man sich insgesamt noch ab und an mal?
Ja, ich weiß, es gibt ja so eine ehemalige Truppe, der ich ja noch nicht angehöre, weil ich ja noch spiele. Wer weiß, vielleicht kommt das noch. Ja, teilweise. Also ich habe zum Beispiel noch zu Lars Kaufmann Kontakt, weil ich auch noch mit dem Verein natürlich mit ihm zusammengespielt habe. Im Verein habe ich natürlich noch mit einigen Spielern Kontakt, ja.
Ja, ja. Wenn wir dann, ist jetzt einigermaßen harter Bruch, aber von der WM weiterspringen, Nordhorn, 2 Jahre warst du dann, also von der WM ausgehend noch dort und dann geht der Verein insolvent. Wie hast du das damals erlebt? Das ist ja sicher was, was irgendwie Spuren hinterlässt.
Ja gut, es hatte sich angedeutet, wir hatten schon ein paar Monate auf Geld verzichten müssen und das kam nicht so regelmäßig und dann kam es aber relativ plötzlich, dann wurde uns gesagt, irgendwie 3 Tage vor Wechselfrist, das war Mitte Februar, wir müssen Insolvenz anmelden. So, dann gab es halt noch die Alternative, ob man jetzt innerhalb von 3 Tagen einen neuen Verein findet. Und ja, dann kam Lemgo auf mich zu und waren natürlich auch noch bereit, kleine oder gewisse Ablösesumme zu zahlen, was der HSG natürlich dann geholfen hat, die Saison vernünftig zu Ende zu spielen und nächstes Jahr dann in der zweiten Liga zu spielen. Und da habe ich gesagt, okay, das machen wir so. Und dann bin ich innerhalb von 3 Tagen sozusagen nach Lemgo gewechselt, ja.
Krass. Mhm. Und das muss ja für dich, wo du dich in Nordhorn so wohl gefühlt hast, das mal so holter die Polter zu entscheiden, muss ja hart sein.
Ja gut, also das war natürlich erstmal klar, dass meine Frau und gerade der mein erstes Kind dann erstmal da bleiben und ich erstmal pendeln werde. Hatte natürlich das Glück, Lemgo einige Nationalmannschaftskollegen zu kennen, so wie Flo Kehrmann und Lars Kaufmann war da und Mimi Kraus und ich kannte ja alle da und ich glaube, die erste Zeit war auch gut für mich, habe mich dann aber leider verletzt und das hat dann schon sehr lange gedauert, also am Handgelenk, ich musste meinen Wurf auch teilweise umstellen. Hinzu kam dann noch, dass dann Markus Bauer gefeuert wurde und wir einen neuen Trainer bekommen haben. Das hat im Nachhinein, würde ich sagen, auch nicht so mir in die Karten gespielt. Und so war jetzt meine Zeit in Lemgo jetzt nicht meine beste, muss man sagen. Aber ich glaube auch eine meiner lehrreichsten. Also ich glaube, ich habe viel mitgenommen. Habe auch noch immer noch Freunde in Lemgo. Also es war auf jeden Fall eine gute Zeit. Wir haben auch Europapokal da auch gewonnen. Aber rein sportlich war das für mich natürlich nicht optimal und habe sehr lange auch an dieser Verletzung dann rumhantiert, gerade an der Wurfhand, das ist echt schwierig. Kriegst dann auch, glaube ich, im ersten Spiel, nachdem ich wieder dabei war, wieder einen drauf und muss dann wieder so halb von vorne anfangen und dann auch die ganzen Umstände mit Trainerwechsel und so. War auch nicht so ganz mein Spielsystem dann mehr und das passte dann nicht mehr so gut und dann kam auch nach 2,5 Jahren dann die Entscheidung, was Neues zu machen.
Ja. Wenn man einmal zu Nordhorn, weil du gesagt hast, es gab auch schon, also man hat das quasi so ein bisschen kommen sehen, weil das Geld nicht mehr so kam. Wie,
ja, kommen sie nicht, aber bis jetzt haben sie das immer hingekriegt. Es wurde halt nur mal gesagt, okay, komm heute, dieses Jahr, komm ein paar Tage mal später und so, diesen Monat. Das war alles gut und wie gesagt, wir haben als Mannschaft ja auch so gefestigt und so viel Lust zusammen Handball zu spielen, dass wir das auch gerne in Kauf genommen haben. Also keiner hat ja mit dem frühzeitigen ausgerechnet. Aber dass das nicht optimal war, das konnten alle, glaube ich, dann sehen in der Mannschaft. Ja, okay. Aber die Mannschaft, aber bis auf ich, glaube ich, sind ja auch alle da geblieben und haben die Saison noch vernünftig zu Ende gespielt. Auch glaube ich, sehr erfolgreich, also noch große Siege errungen, trotz Insolvenz. Und so konnte halt die HSG dann am Ende in der zweiten Liga starten und musste nicht ganz runter.
Ja, ich glaube ja irgendwo im Tabellenmittelfeld sogar gelandet, ne? Ich weiß es gar nicht, oder so.
Ja, das hat man gesehen, was auch einfach nur Spaß ausmacht. Die haben sich überhaupt keinen Kopf mehr gemacht. Ich glaube, die haben mehr in der Kabine gesessen, haben geredet und mal ein Bier zusammen getrunken und dann ein bisschen gekickt und ein bisschen Handball gespielt und haben trotzdem große Mannschaften geschlagen und hatten einfach Lust, zusammen Handball zu spielen.
Ja. Und Lemgo, hast du eben schon gesagt, das hat nie so ganz dann für dich zusammengepasst. Flensburg ist dann natürlich schon nochmal ein Schritt. Du hast schon gesagt, das ist von der Heimat dann doch nochmal eine Ecke weg. Viel nördlicher geht es nicht mehr in Deutschland. Auch das schwere Entscheidung für dich? Oder hast du das Gefühl, das passt sportlich so gut, dass ich das alles gerne in Kauf nehme?
Ja, das war dann in dem Augenblick, als Jubo dann anrief und sagte, hier, kannst du dir vorstellen, nach Flensburg zu kommen? Ja, muss man schon überlegen. Aber ja, das war ja eine Top-Mannschaft, damals schon top in Europa. Hat ein bisschen Probleme zu dem Zeitpunkt, sportlich und war im Umbruch mit Trainer und Spielerabgängen. Und ja, da bin ich einen Tag mit meiner Frau da hochgefahren und wir sind da reingekommen und hat meine Frau gesagt, ja, hier können wir hingehen. Nach ein paar Minuten. Obwohl, sie sagt, sie kann sich nicht mehr dran erinnern, aber ich weiß es ganz besonders. Es hat ja einen strömenden Regen gegossen, Bindfäden. Und ich sagte, ja, hier ist super, hier können wir hingehen. So, und dann waren wir bei Jubo und dann war das ja, waren wir bei Jubo erst zu Hause und das war ja genauso wie früher in Norton. Also man hat sich ja gleich heimisch gefühlt und dann war das ja kein Problem zu sagen, wir kommen nach Flensburg. Und er wusste dann auch ganz genau, wie er mich wieder dann sag mal, auf den Level kriegen konnte, was ich vorher hatte. Musste nur ein paar Kleinigkeiten vielleicht ändern. Und es hat dann von Anfang an gut gepasst.
Ja. Und Lubo war aber auch dann definitiv der, also kann man bei dir so sagen, der entscheidende Faktor, warum du dort hin bist.
Ja, natürlich, also ein Großteil, aber natürlich auch dann, dass man weiß, dass Flensburg eine Top-Mannschaft in Deutschland ist und in Europa und ja, die hat uns auch die Umgebung gleich und die Stadt gut gefallen, die haben uns natürlich auch angeguckt und ich da überzeugt war, dass wir da auch nochmal sicherlich auch am Titel mitspielen können, also das war mir natürlich auch wichtig, also ich wollte jetzt nicht nur da so ein bisschen, mal gucken, ob wir es mal schaffen, aber wenn, dann wollten wir auch mal richtig angreifen und die Chance wollte ich nutzen.
Ja, den ganz großen Wurf noch weit vor der Meisterschaft habt ihr ja 2014 geschafft, Champions League. Ich habe mir eben auf YouTube nochmal so die Highlights von Halbfinale und Finale angeschaut. Das war ja, also ohne Witz, das ist nicht metaphorisch gemeint, ich hatte Gänsehaut von den 2 Minuten. Der Kommentator ist nur am Schreien, sowas liebe ich eh immer. Du wirfst, glaube ich, das entscheidende Tor, was Barca oder was euch gegen Barca im Halbfinale in die Verlängerung bringt. Und da waren die Bilder sehen so aus, als wären die da schon geschockt und gefühlt haben sie das Spiel verloren, weil sie es eben nur in die Verlängerung oder weil sie nochmal in die Verlängerung mussten. Nimm uns nochmal mit durch deine Reise durch dieses Final Four 2014, wo ihr sicher nicht als Favorit angereist seid.
Ja, man muss ja erstmal, ich muss ein bisschen weiter vorne anfangen.
Gerne.
Wir waren ja relativ, ja, in der Meisterschaft waren wir, glaube ich, dann schon raus, frühzeitig, waren im Pokalfinale, was wir dann mal wieder verloren haben, muss man sagen. Wir waren ja immer im Pokalfinale und haben eigentlich verloren. Das war eigentlich, wo wir hätten eigentlich gewinnen sollen und müssen. Und dann sind wir halt nach Köln gefahren, wo keiner mit gerechnet hat, weil wir waren ganz klar Außenseiter. Also das war ja noch die letzte Möglichkeit, vielleicht einen Titel zu gewinnen und wir waren gegen Barcelona, muss man auch sagen, wir waren ja auch schon tot, muss man sagen. Also wir lagen ja schon in der zweiten Halbzeit weit zurück. Und dann fängt Barcelona halt an, auszuwechseln. Und wir fangen auch an, wir fangen auch auszuwechseln. Wir wechseln Torhüter, wir wechseln nochmal durch, 2 junge außen rein und so weiter. Und dann, dann kämpfen wir uns von Tor und Tor ran. Also unser zweiter Torwart damals fängt überragend an zu halten. Der hält, glaube ich, jeden Ball letzten paar Minuten. Und so kommen wir Tor und Tor ran. Dann haben wir natürlich auch Glück. Dann werfen wir, glaube ich, noch einen Unterlatte rein. Und dann, kommt halt diese paar letzten Sekunden. Die kriegen Zeitspiel, wissen gar nicht, was sie machen sollen. Und dann komme ich halt von der Bank angestürmt. Weiß, dass es nur ein paar Sekunden sind. Und ich habe irgendwie nur versucht, den Ball aufs Tor zu bringen. Und dann klappt's. Hat das gut geklappt? Oder habe ich natürlich auch Glück gehabt, dass er reingeht. Aber das ist ein Riesenerlebnis. Also ich glaube, das war sicherlich eins meiner wichtigsten Tore in meiner Karriere, muss man so sagen. Und dann geht es ja weiter mit dem 7-Meter-Werfen und dann sucht ja Jubo Schützen aus, die keiner auf der Rechnung hat, teilweise wir selber nicht. Und die stehen da so, die stehen ja so cool da und mit Anfang 20 und machen die Dinger da rein. Ja, das ist natürlich eine Geschichte für sich.
Du hast, glaube ich, nicht geworfen damals, oder?
Nein, um Gottes Willen.
Um Gottes Willen.
Nein, ich glaube, ich habe in Nordhorn eine Zeit lang mal 7 Meter geworfen. Das war okay, aber ich bin jetzt auch nicht der super trickreiche Schütze und so weiter. Und ich glaube, ich wäre auch im Ranking nicht so weit vorne. Und im Nachhinein hat er absolut richtig ausgewählt. Und ich kann mir wissen, so ein Hampus Wanne zum Beispiel hat ja keine auf Rechnung gehabt. Oder Jim Gottfriedsson hat vorher auch, glaube ich, wenig 7 Meter bei uns geworfen.
Ja, und vor allem, wie der Wanne, das Bild habe ich nochmal gesehen, der legt dem den ja als Legerheber über den
Kopf. Der hat ihn nicht überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt und dann wird ja eine Riesengeschichte raus und dann im Finale gegen Kiel sind wir ja auch erste Halbzeit hinten, also deutlich auch hinten. Mhm. Und trotzdem sind wir irgendwie ruhig geblieben und haben uns wieder rangekämpft das war schon eine schöne Geschichte, aber wir hatten ja letztens hier eine Aktion im Autokino und haben so nochmal das Champions League-Finale gezeigt. Da war ich dann mit Thomas Mogensen da und er sagte, ja, wir haben ja sogar 2-1 geführt. Ich glaube, wir lagen 4-1 hinten. Also da muss man sagen, da haben wir auch beide nicht mehr so das Spiel im Kopf gehabt, wie es wirklich abgelaufen ist. Aber
das geht dann irgendwann. Das geht dann irgendwann verloren.
Sagte zu mir noch, wir haben ja 2-1 geführt. Und dann kommt das Spiel, ich so, da steht aber 4-1 für die anderen. Ups, ja, also da muss man sagen, da hat uns auch dann wirklich die Zeit dann.
Ja, gut, ihr habt halt hunderte Spiele in eurer Karriere gespielt.
Ja, absolut, aber er war sich ziemlich sicher und dann habe ich, kann nicht sein. Aber wir waren auch deutlich hinten gegen THW, das muss man sagen. Und dann fängt halt Matthias Andersson auch zweite Halbzeit an, überragend zu halten und gewinnt uns natürlich auch das Spiel mit.
Ja, und gerade, was ich krass finde, hat ja nur einer im Endeffekt den 7 Meter verworfen, da gegen Barcelona, was Karabatic war. Das hatte ich nicht mehr auf der Fahne. Das finde ich ja schon, der erfolgreichste Spieler ever. Das passt ja auch irgendwie in dieser Außenseitergeschichte, dass der den Elfmeter
7 Meter ist ja wirklich 7 Meter ist eine Sache für sich. Also ich glaube, er wirft sogar halbe Höhe. Also eigentlich, eigentlich auch gut ist für einen Torwart. Also das kann passieren. Also 7 Meter zu verwerfen, das ist, glaube ich, auch 7 Meter zu werfen, es ist keine einfache Sache.
Ja, ich fand es halt so, ausgerechnet der große Karabatic verwirft und Wanne macht diesen Legerheber da über, das war halt irgendwie so das Bild. Aber witzig, dass du sagst, aber so an den Jubel danach und so hast du schon noch Erinnerungen, nur eben an den einzelnen Spielverlauf nicht mehr, vom Finale.
An den Spielen Jubel, klar, wir sind ja ausgerastet, da war ja Euphorie ohne Ende auch dann nachher, da haben wir noch Köln gefeiert, anderen Tag nach Flensburg gefahren, dann war hier der ganz Flensburg war ja voll, alle in SG-Klamotten, damit hat ja keiner gerechnet, das war sicherlich mit der größte Erfolg der SG, gerade weil er so nicht geplant aufgetreten ist. Ne?
Der allerletzten Punkt eigentlich noch so zu deiner Vereinskarriere nochmal. 2018 haben wir schon kurz drüber geredet. Eigentlich waren die Löwen gefühlt schon das dritte Mal Meister. Ihr habt sie hinten raus noch abgefangen. Ich fand aber 2019 war ja eigentlich noch unfassbarer. Ihr verliert Karlsson, den wichtigsten Abwehrspieler. Ihr verliert mit Lauge den Go-To-Guy in der Offensive. Wie hat das denn funktioniert, dass ihr 2019 mit 4 abgegebenen Punkten nochmal Meister werdet?
Da waren die beiden ja noch da, ne?
Hä? Die waren doch im...
Die sind vor dieser Saison gegangen.
Ich dachte jetzt, bin ich jetzt blöd? Ich dachte,
vor dem zweiten Jahr sind ja Thomas Mogensen, Matthias Andersson, Jakob Heidel.
Du hast natürlich recht, das war ja der andere. Natürlich, ihr seid ja mit, meine Güte, ich bin ja völlig durcheinander.
Aber es war ja vom Grunde genommen.
Das war der Umbruch, sorry.
Vom Grunde genommen hast du ja recht, weil da sind ja einige wichtige Spieler weggegangen, das muss man ja sagen. Und wir hatten ja, glaube ich, dann 6 neue vor der Saison, vor der zweiten Meisterschaftssaison.
Stimmt, das war der andere Umbruch. Stimmt, genau. Ihr habt ja zweimal Umbruch. Aber stimmt, wie konnte ich denn da jetzt durcheinander
kommen? Ja, kein Problem.
Sag gerne nochmal, wer ist 2018 alles? Es war ja auch ein Riesenumbruch.
Matthias Andersson, Torwart. Kevin Möller, Torwart.
Thomas genau, zwei neue Torhüter.
Genau, Thomas Mogensen als Leitfigur, Jakob Heinl. Habe ich jetzt noch jemanden vergessen? Ja, egal, aber wir waren ganz viele wichtige Spieler.
Ja, ja, aber ihr hattet eigentlich einen Riesenumbruch, ne? Aber natürlich, genau. Aber Lauge und Karlsson waren die, die es zum Abschluss nochmal gerissen haben. Klar, stimmt, so rum war es, ja.
Ja, und dann, ja, dann glaube ich, dann ist einfach diese, wir haben durch diese Meisterschaft einfach so viel ja, Leichtigkeit gewonnen. Also wir lagen ja trotzdem hinten und wussten, wir können immer das Spiel gewinnen. Wir haben natürlich auch viel Glück gehabt. Wir haben, glaube ich, ganz viele Spiele auch mit einem Tor gewonnen, muss man auch sagen. Aber diese Leichtigkeit, dann zu sagen, okay, dann gewinnen wir das Spiel mit einem Tor. Früher hätten wir wahrscheinlich das Spiel relativ hoch auch verloren oder deutlich verloren. Da haben wir aber gesagt, ja. Und am Anfang haben wir natürlich den Spielern, die dazu kamen, Zeit gegeben, weil wir eigentlich am Anfang, glaube ich, viel mit der Truppe so durchgespielt haben, die da war. Und dann ging es aber doch relativ schnell, dass die neuen Spieler integriert wurden. Und dann kam natürlich ja diese Meisterschaft mit 4 Minuspunkten und dann THW als Zweiter mit 6, was ja auch überragend ist. Das ist eine Riesengeschichte. Danach kam natürlich dann, dass Tobias Karlsson und Rasmus Lauge noch den Verein verlassen haben. Und dann muss man eigentlich sagen, vor dieser Saison, glaube ich, ist diese Umbruchszeit gekommen, die alle schon ein Jahr vorher gedacht haben. Und das haben wir trotzdem, glaube ich, relativ gut hinbekommen, die zwei auch noch zu verkraften.
Immer noch die zweite Kraft, muss man ja sagen, ne?
Ja, ich meine, keiner konnte ahnen, dass die beiden Torhüter so gut einschlagen, weil beide Torhüter weggehen und dass Johannes Goller jetzt auch sehr gut, super so die Rolle von Tobias Karlsson übernimmt und dann die Rückkehr von Jakob Heinl uns dann noch mehr Stabilität bringt und er dann auch noch die Rolle von Tobias so ein bisschen mitträgt und vorne haben wir alle versucht, so die Aufgaben von Rasmus Lauge so gut wie geht zu verteilen. Jim hat noch mehr Verantwortung bekommen, aber auch Jöran Johannesson hat viel mehr Spielanteil und mehr Verantwortung bekommen und und dann natürlich die Entwicklung von meinem Kollegen Magnus Röth, also das ist ja das muss man sagen, das hat sich sehr, sehr gut entwickelt und deswegen wir haben es ja schon angesprochen, ist mir da für die Zukunft auch nicht Angst und Bange.
Ja, und ich glaube, so in, also auch wenn er ein bisschen anders ist, aber Göran Johannessen hat ja auch das Mogensen-Erbe, sagen wir mal, und Lauge, Erbe quasi beide zusammen so ein bisschen gut angetreten darf. Der ist ja auch, wie alt ist er, 24 oder so?
Ja, er ist ja, also ich finde seine Dynamik, also ist ja überragend, aber er ist halt nicht so der Typ, der so über Emotionen rüberkommt. Also ich glaube, er sieht immer gleich aus, muss man sagen, hat sich aber auch schon gebessert. Er ist halt nicht so emotional wie Thomas Mogensen jetzt nach seinen Toren, aber das muss man ihm auch zugestehen. Aber was für Veranlagung und was er da macht teilweise, das ist schon überragend in dem Alter.
Ja, ja. Vor allem als nomineller Mittelmann, was da für ein Wumms rauskommt, ne? Das sagt der Hexer ja auch, als der neulich mal im Podcast hier war. Das ist, früher hattest du eineinhalb Linken, der werfen konnte und vom Rest, naja, aber was inzwischen von der Mitte für Geschosse kommen, ist halt echt brutal.
Ja, ja, absolut. Da ja auch so das einer. Hat sich schon alles sehr individuell gesteigert.
Aber ich merke schon, ich bin immer noch schockiert, dass ich diese 2018er, 90, diese zwei Umbrüche zusammen, ich merke, dass es Zeit wird, dass wir die Saison abhaken. Deswegen ist das ja auch der letzte Podcast dieser Saison. Über eine Sache, Holger, müssen wir natürlich auf jeden Fall reden. Du hast es mit den 7 Metern, da kommen wir gleich zu, schon mal angesprochen. Also erstmal, es hat ja keiner mehr, es sind 2406, wenn ich es jetzt richtig auf dem Zettel habe. Ich finde jetzt die Zahl in meinem Blog gerade nicht. Weißt du es? Wie viele
es
sind?
Es sind über 2400, das weiß ich, aber genaue Zahlen, nein.
Ja, du hast diesen Rekord. Bedeutet dir was?
Ja, meine Standardantwort ist ja, das zeigt, dass ich wahrscheinlich nicht so viel verkehrt gemacht habe. Also, aber es zeigt ja auch das, was ich die ganze Zeit sage. Ich habe meine größte Freude war ja, Handball zu spielen und Tore zu werfen. Das habe ich schon ein paar Mal jetzt hier im Podcast gesagt. Und das habe ich die ganze Zeit gemacht und habe ich halt auch viele Tore gesammelt. So ist das. Trotz zahlreichen Verletzungen und trotz Ausfallzeiten. Und das war, ich war geil auf Tore werfen. Früher noch mehr als heute, muss man so sagen. Und sicherlich zeigt das, dass ich dadurch auch relativ erfolgreich war. Und schön, dass auch dann die Tore auch den ganzen Mannschaften, die ich gespielt habe, irgendwie weitergeholfen haben. Aber im Grunde genommen sind ja Mannschaftstitel wesentlich bedeutender als solche Zahlen, aber es ist auch schön, seinen Namen sicherlich in so einem Ranking zu lesen mit solchen überragenden Spielern, die ja noch so auftauchen. Und das macht einen schon natürlich auch stolz.
Inzwischen hast du sie alle hinter dir gelassen. Die Frage ist, warum hast du denn aufgehört, 7 Meter zu werfen? Denn dann wären ja vielleicht sogar Gesamt 3000 und der Gesamt-Gesamt-Titel bester Torschütze aller Zeiten drin gewesen.
Ja, die Frage ist ja, ob ich aufgehört habe oder ob ich aufgehört wurde. Also, ich habe das ja angedeutet, also... Ich bin ja nicht der trickreichste Spieler und ich glaube, da muss man schon noch ein bisschen größeres Repertoire haben, als ich das habe beim 7 Meter. Und dann waren sicherlich einige Spieler besser als ich da geeignet, da zu werfen. Es gab halt so eine Phase, wo ich halt mal dran war. Ich konnte wirklich hart und gerade auswerfen. Das hat eigentlich manchmal ganz gut geklappt, aber irgendwann waren das einfach dann das ausgeschöpft und dann halt, wie gesagt, immer solche Spieler wie zum Beispiel Anders Eggert oder so in meiner Mannschaft, die das immer vorrangig gemacht haben, da brauchte ich mir gar keinen Gedanken machen. Obwohl wir natürlich jetzt am Anfang der Saison schon ein bisschen Probleme hatten von 7-Meter-Linie und als Lars Christiansen dazu kam und sich da auch ein bisschen um die Spieler gekümmert hat, habe ich natürlich immer wieder angedeutet, dass ich bereitstehe, aber ich bin nie auf seiner Liste aufgetaucht, leider. Aber ich mache mir immer, wir machen uns da mal einen Scherz raus jetzt, aber er hatte mich, glaube ich, nicht in Erwägung gezogen. Aber seitdem er da ist es auch wesentlich besser gelaufen.
Stimmt, aber eure Außen, stimmt, die Quoten waren teilweise schockierend. Ne? Ich glaube, Jim Gottfriedson musste dann oder durfte irgendwann die 7 Meter werfen.
Ja, ich habe ja auch mal gesagt, ey, also so langsam rücke ich ja auch mal bis ganz nach oben. Also mehr als verwerfen kann ich ja auch nicht. Und dann kam ja Lars dazu, hat sich dann, er hat ja so ein 7-Meter-Trainingsprogramm in Dänemark entwickelt und hat sich der Sache ein bisschen angenommen. Und seitdem gehen die Quoten auch stark nach oben. Aber wie gesagt, ich habe mich jedes Mal angeboten, aber er wollte nicht.
Ja, okay. Das höre ich leichte Kritik raus.
Das war ja auch mehr so aus Spaß und wir beide haben immer sehr herzlich drüber gelacht, aber er hat schon recht, da sind schon einige talentierter als ich von der 7-Meter-Linie. Alles gut.
Ja. Wenn wir über den Gesamttorrekord reden, die Ausgabe neigt sich zum Ende. Wer könnte jetzt noch zu Wort kommen?
Oh, gute Frage.
Dann hören wir einfach mal rein. Ich nehme an, du wirst ihn erkennen.
Ja.
Hallo, mein Freund Holger. Herzlich Glückwunsch zu deiner Karriere und viel Glück deine Zukunft. Und alles Gute aus Südkorea. Mach's gut.
Ich hoffe, ich erzähle jetzt, weil ich mich ja schon einmal so vertan habe. Heute habe ich jetzt nicht mehr das große Selbstvertrauen. Aber das ist ja, glaube ich, der Mann, der die allermeisten Bundesliga-Tore aller Zeiten geschossen hat.
Ja, da liegt so richtig.
Ja, es sind, glaube ich, knapp 3000. Und Kyung Shin Yoon, ich hoffe, ich habe es jetzt einigermaßen richtig gesagt.
Er war natürlich auch eine Riesenlegende. Also gerade auch... VfL Gummersbach und auch dann nach dem HSV natürlich. Also es war wirklich auch eine Riesentormaschine, also muss man so sagen. Und habe öfter gegen ihn gespielt. Wir haben uns zwar nie so getroffen, weil wir auf der gleichen Position spielen. Also im Spiel haben wir uns nicht so oft getroffen, aber er war natürlich nachher dann gerade beim VfL Gummersbach teilweise die Lebensversicherung und hat enorme Spiele gemacht, auf jeden Fall.
Ja. Was hast du so für Erinnerungen an ihn? Also ist ja wirklich eine Ausnahmeerscheinung, ne? Weil ich glaube, Südkorea habe ich nicht auf meiner Handballpfanne, außer ihn eben.
Ja, also Südkorea habe ich auch schon damals mal gespielt, war sehr schnell und sehr flink. Ich glaube sogar bei Olympia damals in Peking haben wir gegen Südkorea gespielt, wenn es mich nicht täuscht. Auch ganz früh, glaube ich, morgens um 6 oder 8, ich habe keine Ahnung, wir mussten ganz früh aufstehen. Mhm. Das war Südkorea und dann gleich diese schnellen, flinken Spieler. Er war ja nicht so nicht so schnell wie seine Mannschaftskollegen, aber war auch relativ hochgewachsen, was für Südkorea auch nicht, glaube ich, normal ist, was man so sagen darf. Er hat ja einfach einen phänomenalen Wurf und Auge. Also er hat ja super Handgelenk gehabt und wie ich schon sagte, Torgarant für den VfL und auch nachher für den HSV. Und was man so hört, also ich hatte nicht mit ihm so direkten Kontakt, auch ein super Mensch, was man so von anderen Leuten hört.
Ja. sehr höflich auf jeden Fall. Ne? Gibt ja die schöne Geschichte, dass er immer genickt hat und Heiner Brandt ihn deswegen irgendwann Nick genannt hat, obwohl er scheinbar mangels Deutschkenntnisse nicht alle Ansagen immer von ihm verstehen konnte. Ne? Das ist, glaube ich, so die asiatische Höflichkeit und Mentalität.
Ja, das ist, glaube ich, das genau die Geschichte habe ich auch gehört, ja. Das passt.
Oh. Ich habe eigentlich nur noch eine letzte Frage, bevor wir dann ganz schnell noch die kurzen, schnellen Fragen von Hand aufs Herz machen. Folge mit Lukas Binder hast du zufällig auch gehört?
Ja, habe ich.
Der meint ja, ich muss dieses schöne Wort jetzt nochmal sagen, der ist ja nicht ganz sicher, dass Franz Semper so komplett in deine Fußstapfen treten kann in Flensburg, weil er meint, dass der Franz Semper eher so ein Heimscheißer ist und vielleicht in Flensburg nicht so ganz heimisch ist. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast.
Doch, habe ich gehört,
was was glaubst du? Kann Franz Semper das auffangen, diese Krater, die du da hinterlässt an Fußstapfen?
Ja, ich glaube, das ist immer dieses mit den Fußstapfen, ist auch immer weit hergeholt. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass er einfach seinen eigenen Weg geht und seine eigenen Fußstapfen hier in Flensburg findet. Und wenn es so sein soll, dass er ein Heimscheißer ist, ich glaube, dann ist er hier auch ganz gut aufgehoben, weil man kann hier schon sehr heimisch werden. Und wenn er es nicht in Flensburg schafft, heimisch zu werden, glaube ich, wird es auch anderswo schwierig. Also und er ist, glaube ich, auch sehr, sehr gut befreundet mit Johannes Koller. Hat auf jeden Fall schon mal jemand hier, der ihm da hilft. Und ich glaube, das wird schon gut klappen. Und da sind wir mal, bis jetzt haben wir es immer sehr, sehr gut hingekriegt, alle Neuzugänge schnell und unkompliziert einzubinden. Und da, glaube ich, kenne ich fast keinen, der irgendwie sagt, ich habe mich in Flensburg nicht wohlgefühlt und ich glaube, das wird schon passen. Und sportlich brauchen wir nicht diskutieren, ist ja, glaube ich, einer der interessantesten Spieler gerade in Deutschland und ich glaube, er wird schon auch von Flensburg profitieren und wir natürlich auch von ihm.
Mhm. Und glaubst du, Leipzig-Flensburg ist das aber schon so ein Schritt, den man erstmal machen muss? Also das ist qualitativ ja schon nochmal eine andere Tabellenregion, auch eine andere, ein anderer sportlicher Druck.
Ja, natürlich. Also wenn er sagen für sich entscheidet, dass er gerne mal Champions League spielen will oder auch nochmal vielleicht um Titel, dann ist das jetzt sicherlich der richtige Schritt, meiner Meinung nach. Aber ja, ich kann eigentlich viel sagen. Ich meine, ich bin auch fast lebenlang in Nordhorn erstmal geblieben, wo alle sagten, der muss da weg. Also ich kann das schon verstehen, wenn er sagt, er fühlt sich da pudelwohl und möchte noch weiter in Leipzig bleiben. Aber er hat ja jetzt mal so entschieden, dass er nach Flensburg kommt. Ja. Und dann kann man das schon sicherlich mit der sportlichen Perspektive und so auch verstehen, dass er diesen Schritt machen möchte und jetzt auch macht.
Ja, wunderbar. Holger, wir haben schon ganz schön was auf der Uhr. Wir machen noch eine ganz kurze Pause und dann gibt es noch 7 schnelle, kurze Fragen. Sind gleich wieder da. Dann hauen wir die 7 schnellen Fragen schnell noch durch. Holger, was kannst du eigentlich mit der rechten Hand besser als mit links?
Ich schreibe mit rechts.
Also, ach, okay. Ja. Bist du auch so ein leichter Twitter? Also quasi gar kein reiner Linkshänder?
Anscheinend, ist aber auch nicht antrainiert. Also mir wurde gesagt, ich habe das immer so gemacht. Also anscheinend muss ich von Anfang an den Stift in die rechte Hand genommen haben und habe losgeschrieben. Mhm. Also es wurde nicht irgendwie von meinen Eltern oder so, damals war ja öfter mal so, dass man das umtrainiert hat. Ist kein Thema. Also und, aber sonst mache ich schon, glaube ich, hauptsächlich links. Also
okay.
Auch schießen.
Aber gibt es sowas wie, also ich bin ja zum Beispiel so ein richtiger Twitter, ich mache Handball mit links, Fußball mit links, aber ich spiele zum Beispiel Tennis mit rechts und ich schreibe auch mit rechts.
Bei mir ja, ist das mache ich alles, gut. Also Tennis und dann alles mit links.
Das ist alles links.
Ja, also
Schreiben
ja,
ist wirklich eigentlich das Einzige.
Ja, genau.
Okay. Ja. So ein Sportlerleben ist ja sicher auch mal echt enthaltsam. Da darf man vieles nicht machen. Was sind denn so die Sachen, wo du sagst, du schüttelst schon mit dem Kopf, aber es gibt doch bestimmt irgendwas, wo du sagst, das musste ich mir als Sportler immer vergleichen, das hole ich jetzt mal als Handballrentner nach.
Ich glaube, erstmal hat man natürlich mehr Zeit und man kann sicherlich mal die eine und die andere Familienfeier mehr machen, die früher immer weggefallen ist. Aber Alkohol, ich glaube,
wusste ich es doch.
Naja, das ist ja gehört dazu. Nicht, dass man es zwischendurch machen kann, das ist jetzt falsch gesagt, aber nein, das ist jetzt nicht das Größte. Aber ich würde gerne nochmal, was ich damals aus zeitlichen Gründen nicht geschafft habe. Und ich würde, glaube ich, nochmal Skifahren lernen wollen.
Ich wollte es gerade sagen, gefährlicher Sport habe ich, oder gefährliche Hobbys habe ich hier auf dem. Skifahren kannst du bis jetzt gar nicht? Müsstest du?
Nein, ich habe mich damals für in der Schule für einen Skikurs angemeldet. Mhm. Musste ihn aber absagen, weil da war die erste Sichtung für die Jugendnationalmannschaft, genau in der gleichen Zeit. Und das war mir doch schon ein bisschen wichtiger als Skifahren. Und dann, ja, dann bin ich, ja, dann hatte ich auch keine Zeit. Dann ging das auch los nachher mit Nationalmannschaft. Da war ich im Januar sowieso unterwegs, dann war wieder Saison. Mhm. Und jetzt waren wir zweimal im Skiurlaub, da bin ich aber nicht mehr gefahren, weil ich habe gesagt, kurz vorm Karriereende möchte ich das jetzt auch nicht riskieren, aber steht sicherlich auf meiner Liste, jetzt das nochmal zu machen.
Ja, finde ich mega. Also ich finde in den Bergen, das ist einmalig. Also finde ich ultra geil. Kann ich die sehr gut nachvollziehen. Hast du eine Auswärtslieblingshalle in deiner Karriere? Also ich nehme mal an, Lieblingshalle ist natürlich immer erstmal die, wo man gerade spielt. Da gibt es so eine, wo du gesagt hast, da mal aufzulaufen, das war schon immer ganz speziell.
Oh, ich glaube, das ist echt schwer. Ich glaube, wir können erstmal froh sein, wie es in Deutschland abläuft, mit den vollen Hallen. Wenn man so ein bisschen Europapokal spielt und man kommt mal rum, merkt man auch schon, dass das nicht überall so ist. Ich sag mal so, was immer Spaß gemacht, auch wenn man da natürlich als Gegner, also natürlich in Flensburg zu spielen als Gegner war immer überragend, fand ich, von der Stimmung.
Magdeburg, ist dir schon als Gegner dort aufgefallen.
Ja, genau, in Magdeburg auch. Da, wo eigentlich überall, wo Riesenstimmung ist, überall in vollen Hallen in Deutschland. In Europa, klar, Veszprém, Skopje, das waren natürlich besondere Erlebnisse und teilweise so laut, dass man seine eigene Stimme nicht mehr hören konnte, also das macht dann auch als Gegenspieler Spaß, auch wenn man vielleicht nicht weiß, was sie jetzt gerade über dich singen, aber
kann einem aber ja dann auch egal sein.
Kann ja auch egal sein, aber das ist schon ein super Erlebnis und das macht ja auch Spaß, also das hat mich teilweise auch manchmal angetrieben, wenn dann ja, die Gegner gepfiffen haben, mit der gegnerischen die Zuschauer, das reizt einen auch vielleicht auch ein und kann Antrieb sein, den zeige ich jetzt mal richtig, was ich kann. Mhm. Aber im Grunde genommen ist immer alles sehr, sehr fair abgelaufen und gab es nachher dann auch mal auch Lob von gegnerischen Fans und alles gut. Also wir sollen das schon genießen mit der Bundesliga und das ist ja auch das, worauf wir uns alle jetzt wieder freuen und hoffen, dass es bald wieder losgeht, dass die Hallen wieder voll sind.
Ja, sehr wahres Wort. Gibt es denn eine in Deutschland, wo du sagen würdest, das war die lauteste Halle?
Oh, das ist ja schon, also ich sage ja, Magdeburg ist ja schon sehr, sehr laut und Flensburg kann natürlich auch sehr, sehr laut sein und ja, Kiel ist ja, wenn ja größer auch, kann sehr laut sein. Also da gibt es ja schon so viele Möglichkeiten. Also das sind wir in Deutschland schon sehr, sehr gesegnet mit unseren Fans, das muss man sagen.
Ja, ja. Mal abgesehen von Corona und so, wenn es dann wieder möglich ist, natürlich gemeint, wenn das nächste Mal das große Duell gegen den THW Kiel ansteht, sitzt Holger Glandorf dann zu Hause auf der Couch oder doch auf der Tribüne?
Also ich tippe, dass ich dann arbeiten muss und arbeiten werde und auch gerne arbeiten werde und dann bin ich natürlich auch in der Halle, ja, ganz klar. Ja,
ja, ja. Ja. Dein Feldtorrekord, die 2406 Tore waren es ja, glaube ich. Hast du denn einen auf der Uhr, wo du sagst, der könnte mir den irgendwann mal abnehmen?
Boah, jetzt fragst du mir was. Ich habe ja keine Statistik. Ich weiß, ich glaube, mit 7 Meter Toren, da weiß ich, ist Uwe Gensheimer halt nicht mehr so weit weg. Der wird.
Ja, genau, aber die, okay.
Ja, der
aber
wird mich da auf jeden Fall überholen, das weiß ich. Boah, wer macht denn viele Feldtore in der Bundesliga? Da fragst du mich, da bin ich überfragt, das tut mir leid. Also. Ich weiß gar nicht.
Ich dachte jetzt, du sagst einfach Franz Semper. Weißt du, der hat noch lange vor sich, der macht viele Tore.
Ja, ich sage, das ist ja auch nur eine Statistik. Natürlich ist das eine tolle Sache. Und es wird ja auch irgendjemand kommen, der mich da überholen wird. Und dann ist das ja auch vollkommen in Ordnung.
Ja, ich akzeptabel. Bin mir da gar nicht so sicher. Irgendwann. Aber ich würde da jetzt nicht Geld drauf wetten, dass das in den nächsten 10 Jahren passiert. Da
ja, wie gesagt, so dafür habe ich die Statistik. Da muss man sehen, wer ist der nächste aktive Spieler noch. Ich habe, also damit habe ich auch nicht beschäftigt. Aber wäre natürlich schön, wenn das einer ist, der den ich vielleicht irgendwie ein bisschen begleiten darf und miterleben darf hier in Flensburg. Das wäre natürlich schön.
Ja. Vielleicht strengt sich Franz Semper ja an in die Richtung. Gibt es ein von den vielen, die du gemacht hast, ein wichtigstes oder schönstes Tor deiner Karriere? Kommt dir da eins in den Sinn in der HBL?
In der HBL?
Genau, jetzt mal wirklich pur auf die Liga bezogen.
Champions League war ja klar. In HBL. Boah, das sind das so viele.
Champions League, das gegen Barcelona, ne?
Ja, was genau. Wir vorhin besprochen hatten. Aber oh, das ist schwer. Dafür waren auch viel zu viele Spiele und Tore und also.
Ja, gibt es keinen.
Das tut mir leid, ja. Da kann ich dir leider nicht. Da ist mir keins im Hinterkopf geblieben.
Gar kein Problem. Ja. Mir werden deine Tore von rechts außen. Ich weiß gar nicht mehr, gegen wen das war, aber die werden mir irgendwie als Abschluss noch so ein bisschen mehr im Kopf bleiben. Ah, Magdeburg war das, ja. Das war einfach einmalig. Inklusive Interview danach. Ich hatte eigentlich keine Ahnung, was ich da mache bei Sky.
Das war schon eine Herausforderung, weil das ist wirklich was ganz anderes, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Also, und ich hatte wirklich auch viel Glück. Das ist einfach so. Und hat einfach
immer Glück ist Können, kann ich dir dazu
sagen. Ja, gut, klar. Also, ob das Können ist. Ich habe einfach gemacht, ich war frei abgeworfen, was ich sonst als Jugendlicher immer gemacht habe. Ich wollte Tor machen. Ja.
Und die siebte und letzte Frage in der Richtung, wenn es ein Abschiedsspiel gibt und du kannst die Holger Glandorf All-Stars aufstellen, kriegst du das auf der Schnelle hin, uns die 7 Positionen voll zu machen? Wen würdest du ins Tor stellen?
Ja, da gibt es ja zu viele.
Genau, du musst dich auf einen festlegen.
Auf einen? Rein? Ja. Gegen wen spielt denn das All-Star-Team?
Sagen wir mal gegen die deutsche Nationalmannschaft.
Okay, dann fallen ja auch vielleicht ehemalige, dann kann ich die schon mal alle streichen. Torwart. Da gibt es halt, das ist ja auch auf einen festzulegen, ist natürlich schwierig. Also fällt mir natürlich sofort aus meiner Nordschoner Zeit Peter Gentzel ein. Mhm. Und natürlich, weil es auch sehr erfolgreich war, hier mit Flensburg Matthias Andersson. So. Ja. Aber da sind natürlich einige wie Carsten Lichtlein in Lemgo. Also da sind ja einige, die ich einfach gut in Erinnerung behalte.
Okay, dann erlauben wir dir da ein Trio.
Aber das kann festlegen. Das kann ich ja auf jeder Position.
Okay. Dann muss ich dich aber jetzt zwingen. Leg dich fest. Ja. Wer ist der Linksaußen, der für die Holger Glanow Allstars spielen darf?
Der Linksaußen. Da gibt es ja auch. Ich habe mit Thorsten Jansen in Nordhorn Nationalmannschaft gespielt. Mhm. Da haben wir am meisten Zeit sicherlich auch verbracht. Und natürlich dann hier in Flensburg Anders Eggert und Hampus Wanne.
Ja, Eggert.
Dann habe ich wieder drei.
Gut, aber ich nehme jetzt Thorsten Jansen, weil den hast du als erstes genannt. Unseren Weltmeister linksaußen von
2000. Also wenn ich davon ausgehe, dass wir vielleicht hier in Flensburg eins machen und dann gegen die aktuelle Flensburg-Mannschaft spielen, dann kann ich Hampus Wanne auch weglassen. Dann ist er sowieso dabei.
Ja, oder so, stimmt, das könnte auch stimmen. Vielleicht sind der Gegner auch die Flensburger. Wer spielt denn halb links?
Lars Kaufmann. Okay. Auch sind noch einige mehr einfallen, aber mit ihm, den kenne ich schon seit Jugendnationalmannschaftszeiten und wir haben uns unsere Wege, wir haben uns immer wieder getroffen. A-Nationalmannschaft, Lemgo, Flensburg, also dann würde es Lars treffen, ja.
Ein unfassbarer Brummer. Der hatte die Breite für euch beide zusammen, so, ne?
Ja, genau. War auch jahrelang mein Zimmerkollege bei der Nationalmannschaft und in Flensburg. Also von daher, da ist er gesetzt, auf jeden Fall. Ja.
Hat er 2/3 des Betts belegt wahrscheinlich?
Zum Glück waren die immer auseinandergeschoben meistens.
Ah, okay. Wer spielt Rückraum Mitte?
Da kann ich ja nur Jubomir Franjes nehmen.
Okay.
Wenn ich mich auf einen festlegen, das ist ja so. So. Die Zaubermaus. Wo Mike auch, Mike da
nein,
auch
nein, Moment, die Zaubermaus ist ja Nikola Jakobsen, sag mal. Ich bin schon wieder verwirrt.
Da würde ich auch Mike dann nehmen. Also die beiden haben sich auch noch so ein guter ergänzt. Also dann Mike und Jürgen.
Kannst ja einen als Trainer nehmen und den anderen auch.
Ja, oder so. Ja, hast du recht.
Das passt doch eigentlich ganz auch gut.
Wer am fittesten ist von den beiden?
Dann wahrscheinlich Mike. Wenn ich den immer so in der Halle sehe.
Der ist aber es gibt ja, müssen ja auch nochmal die Beine und so mal gucken. Vielleicht können sich da auch Hälfte, das ist alles gut.
Und halb rechts? Wenn du da gerade nicht selber spielst für die Sekunde?
Ja, dann, das das hätte ja auch aber gute Kollegen da gehabt. Dann nehme ich Steffen Weinhold.
Mhm. Ja.
Wo ich auch mit zwei Vereinen und Nationalmannschaft mit ihm zusammen gespielt habe.
Ja, ja, auch zusammen Champions
League. Aber da sind ja auch solche, wie wir jetzt, wie wir auch schon vorhin hatten, Marc Bult und Magnus Röth würde ich auch nehmen. Aber den spielen wir ja, hast du gesagt. Und dann, ja, das passt schon.
Ja, ja. Rechts außen?
Ja, kommt man noch, Lasse Svan dann noch da spielt. Würde ich Lasse Svan natürlich nehmen, aber Florian Kehrmann.
Mhm.
Jan Philipp, damals in Nordhorn noch.
Mhm.
Da gibt es auch einige. Ja, ist ja klar, okay. Na, bei 19 Jahren.
Ja, 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 du hast halt echt lange gespielt, ne? Und am Kreis, das fehlt als letztes noch.
Ja, den hatten wir auch schon. Beate Mühl, glaube ich, gut.
Ja, hast du vorhin mal gesagt, ja.
Ah, ich habe auch Christoph Teuerkauf, habe ich auch zusammen mitgespielt, den kenne ich auch schon seit norddeutscher Auswahl sogar, also ja, das ist echt schwierig, also da wird mir auch, das wird echt schwierig, da Leute auszuwählen und zu streichen und zu gucken, das ist echt schwierig, glaube ich, wenn das so kommen würde.
Muss dir jetzt schon mal Gedanken machen, merkst du, war ein gutes Training, glaube ich. Holger, jetzt bleibt nur noch eine allerletzte Frage, die dürftest du ja erahnen, wenn du hier regelmäßiger Zuhörer bist. Wen sollten wir denn mal als Gast einladen zur Hand aufs Herz?
Ja, dann nimm doch mal, ich kann mir, den haben wir schon ein paar Mal angesprochen, wirklich Jubomir Franjes gut vorstellen.
Mhm.
Weil er selber Spieler war und Trainer war in der HBL, aber auch international Erfahrung gesagt hat und auch über sein Leben ja auch schon ein Buch geschrieben hat. Ich glaube, es ist ein ganz interessantes Leben und ich glaube, der hätte einiges zu erzählen.
Ja, der, glaube ich, ja auch jetzt in Westprem zum Beispiel dann nochmal eine ganz andere Erfahrung, eine interessante und hoffentlich lehrreiche und etwas komische hatte. Sehr cool. Holger, vielen, vielen, vielen Dank. Das war echt eine Riesenehre, mit dir deine lange Karriere nochmal besprechen zu dürfen. Und ich wünsche dir mal stellvertretend hier für alle Hand aufs Herz, Hörer und Jünger, alles, alles Gute beim Übergang ins Handball-Rentner-Dasein. Ein paar Tage hast du ja noch Vertrag, wie du gesagt hast. Und ich bin mir sicher, dass du in deiner neuen Funktion dem Handball genauso bereichern wirst, wie du es auf dem Feld getan hast.
Ja, vielen Dank. Danke.
Hat echt Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Das war es übrigens für diese Saison. Danke, dass ihr uns die Treue gehalten habt. Waren sehr viele coole Rückmeldungen wieder dabei. Viele, viele Nachrichten, die ich auf Instagram von euch kriege. Das ist das, was mich antreibt, das hier weiterzumachen. Das ist einfach sehr, sehr geil. Ich wünsche euch eine ganz tolle Sommerpause. Ich hoffe, ihr haltet noch ein bisschen durch ohne Handball. Und wir legen mit Hand aufs Herz natürlich wieder los. Wenn denn dann? Ich hoffe, es ist bald, wenn die Saison 2020-21 wieder losgeht. Danke, dass ihr dabei wart heute und die ganze Saison. Macht es gut. Ciao, ciao. Na, mit wem hätten wir denn diese zweite Staffel besser abschließen können als mit dem, dessen Karriere jetzt zu Ende geht, der, ich denke mal, schon noch für einige Zeit der Rekordfeldtorschütze in der HBL bleiben wird. Jetzt ist die Zeit, Danke zu sagen. Einmal Danke an Frank Bohmann und Oliver Lücke, die zwei Chefs sozusagen oben drüber, die in schwierigen Zeiten das nie in Frage gestellt haben, dass wir diesen Podcast weitermachen können, die, glaube ich, gerade unglaublich viel zu tun haben, um die HBL für eine neue Saison aufzustellen. Wir wünschen uns alle wieder mit Zuschauern. Wer weiß, wann das möglich sein wird. Bisschen Handballabstinenz ist noch angesagt. Ein großes Danke an Max Kaltenhäuser und an Frank Leibmann, die sich immer Gedanken oder die diesen Podcast mit angeschoben haben und, glaube ich, immer noch jederzeit Gedanken machen, wie wir ihn vielleicht weiterentwickeln können. Ein Riesendankeschön an Daniel Mayer und Jakob Jung. Das sind vor allem meine beiden Vertrauten sozusagen. Ohne die wäre das hier alles nicht möglich. Das ist auch keine Übertreibung. Die schreiben mir nämlich immer die ganzen schlauen Infos auf, die ich ohne sie einfach nicht hätte, weil die wirklich jede Geschichte nochmal irgendwie raus recherchiert kriegen, wofür ich wahrscheinlich gar keine Zeit und zugegeben vielleicht auch gar keine Muße hätte. Also danke an das Team, das hinter diesem Podcast steht und ein fettes Danke auch natürlich an euch alle da draußen. Ich kriege immer noch so viele geile Nachrichten, dass es mich echt oft ziemlich rührt. Ich bin immer noch begeistert, wie sehr dieser Podcast angenommen wird, wie viel er gehört wird, wie viel rückgemeldet wird, dass das eine gute Sache für den Handball ist. Und wann auch immer die neue Saison dann genau losgehen kann, ich freue mich jetzt schon so brutal, wenn ich dann für Sky wieder in der Halle sein kann. Und danach, Fernzuschaltung haben wir jetzt echt auf ein super Level, glaube ich, gebracht. Aber ich freue mich so sehr, mich dann auch mal wieder mit den besten Handballern der Welt oder zumindest dieses Landes hinzusetzen und ganz in Ruhe über unseren Lieblingssport zu sprechen. Ja, sonst, was haben wir so erlebt? Ich will eigentlich gar keine langen Reden mehr halten, aber das war schon irre. Wenn ich mir das vor vielen Jahren mal vorgestellt hätte, dass ich mit Heiner Brandt, Henning Fritz, Holger Glandorf, ich müsste jetzt eigentlich alle nennen, auch Lukas Binder, der mich unfassbar überrascht hat, aber wenn ich das vor vielen Jahren mir mal gedacht hätte, dass ich mit solchen Granden mal ausführlich über Handball reden darf, hätte ich nie gedacht. Ja, ich wünsche euch eine ganz tolle Sommerpause, wie lange auch immer sie denn ist. Haltet uns gern die Treue, schaut vor allem immer mal wieder vorbei auf den Social-Media-Kanälen von der HBL, da kriegt ihr alles mit, wann es weitergehen sollte, auf der Homepage der HBL, und auch da werdet ihr es natürlich als allererstes erfahren, wann denn dann Staffel 3, also wann die neue Saison von Hand aufs Harz wieder losgehen wird. Und vor allem bleibt gesund. Das wünsche ich euch wirklich. Das ganze Ding ist leider noch nicht überstanden, wird uns noch ein bisschen in Atem halten, aber hoffentlich zumindest so weit abgeklungen sein, dass wir dann im Herbst wieder so gewöhnt wie möglich Handball spielen können. Ich wünsche euch alles, alles Gute und vielen, vielen Dank, dass ihr so fleißig Hand aufs Harz gehört habt. Für euch machen wir es ja im Endeffekt. Ciao, ciao, euer Schmieso.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.